Ja, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch sich noch erinnern, was wir heute Morgen besprochen haben. Da ging es ja unter dem Stichwort Verbindung darum, hast du eine Verbindung zu Gott? Und ich habe versucht zu erklären an dem Beispiel von einem Handy, wie das nun ist mit der Verbindung und wie Leute damit umgehen können, wie manche einfach leugnen, dass es überhaupt eine Verbindung gibt oder wie andere meinen, sich das selbst erarbeiten zu müssen oder andere das vorspielen, als ob da eine Verbindung da wäre. Ich habe euch auch noch ein paar Tipps gegeben, wie man eine Verbindung, wenn sie zu Gott dann einmal da ist, wie man die pflegen kann und sollte, damit die nicht einschläft, sondern damit die effektiv Auswirkungen im eigenen Leben hat. Also heute Morgen Verbindung mit Gott. Hast du eine Verbindung mit Gott? Freu dich rüber und pflege sie. Hast du keine Verbindung mit Gott, sondern spielst das nur vor, ignorierst das oder schiebst das irgendwie beiseite, dann denk daran, du brauchst das. Denn dafür bist du eigentlich geschaffen, genau wie das Handy nicht nur dafür geschaffen ist, als Taschenlampe benutzt zu werden, sondern um damit zu telefonieren oder ins Internet zu gehen. Genauso bist du als Mensch dafür geschaffen, nicht einfach nur dein körperliches Leben zu führen, sondern du bist dafür geschaffen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das ist parallel wie beim Handy zum Telefonieren. Der Mensch ist für die Gemeinschaft für Gott. Und deshalb such die Gemeinschaft, such diese Verbindung, wenn du sie noch nicht hast. Jetzt ist das allerdings so eine Sache, wenn du die Verbindung zu Gott hast, ist damit noch nicht alles getan. Also als ich frisch Christ geworden bin, da bin ich davon ausgegangen, jetzt dauert das nur noch ein paar Jahre und dann bin ich irgendwo so auf der Spitze des geistlichen Lebens und da bleibe ich dann bis zum Ende des Lebens. So, da bleibt das alles so. Ich weiß nicht, ob jetzt einige von euch schon ein paar Jahre Christ sind. Wie ist das hier bei denjenigen, die schon ein paar Jahre Christ sind? Ist das eine realistische Vorstellung? Also jetzt bist du gläubig und dann zupp, dann bist du da oben und jetzt ist alles heilig und perfekt und du denkst nur noch so, wie Gott denkt und du handelst nur noch so, wie Gott handelt. Sünde ist weit weg und wie sieht das aus? Einer sagt ja, schön wär's, ja. Noch eine Meldung? Die anderen schließen sich an. Oder so, ja. Nee, mit der Zeit habe ich auch gemerkt, also ich bin jetzt schon ein paar Jahre Christ, ihr müsst mal nachrechnen, das sind schon viele Jahre so, ne, so was weiß ich hier, 35 Jahre oder sowas Christ, da, nee, schon noch mehr. Und da habe ich gemerkt, das ist eine Illusion. Ja klar, ich merke schon, wie Gott mein Leben verändert. Mit manchen Problemen, die ich gehabt habe als 14-Jähriger, gerade zum Glauben gekommen, die habe ich heute nicht mehr, bin ich froh darüber. Hat Gott mir Kraft gegeben, das ist gut gegangen, gab es echte Veränderungen, aber dann gibt es ganz andere neue Herausforderungen. Und zwischenzeitlich bin ich eher etwas realistisch, habe ich den Eindruck, manche würden jetzt sagen, vielleicht pessimistisch oder so, zwischenzeitlich gehe ich davon aus, diese Auseinandersetzung wirklich so zu leben, wie Gott es will, die wird bestehen bleiben bis zum Ende meines Lebens. Ich weiß jetzt nicht, ob das pessimistisch ist, also ich halte es für realistisch. Ich glaube, wir erreichen nie den Zustand, wo wir total heilig sind, wo alles super in Ordnung ist, wo wir gar keine Probleme mehr haben. Ich erinnere mich noch an während der Ausbildung. Ich hatte erst eine Ausbildung gemacht, so eine bibeltreue Ausbildung und hinterher eine an der Uni. Und während der bibeltreuen theologischen Ausbildung, da hatten wir einen Professor, einen Otto Siegfried von Bibra. Das war so Adliger, hat auch ein paar christliche Bücher geschrieben, manche auch ganz gut. Der Name Jesus, eines seiner bekanntesten Bücher, ist zwischenzeitlich schon tot, der Mann. Auf jeden Fall, der kam da mal in eine Vorlesung über Hebräerbrief und da fing er damit an und hat gesagt, so, er habe die letzten 14 Tage nicht gesündigt. Ja, der Rest des Seminars, so, das war dann schon festgelegt, da gab es Diskussion, eifrige Diskussion. Ich war auch einer, der sich daran beteiligte und ich habe dem entgegengehalten, ich glaube, das stimmt nicht, das ist nur eine Illusion und so. Und er meinte dann doch, er sei jetzt da die letzten 14 Tage, hätte nicht gesündigt und so. Aber hinterher konnten wir das nicht genau klären, ne? Na gut, wir sind auch nicht an der Stelle Gottes. Aber falls du mir jetzt sagst, also ja, Michael, wenn du mich sehen würdest, ich bin ja hier vollkommen sündlos, also ich glaube es dir auch nicht. Also falls du es jetzt sagst, gut, ich weiß, manche vielleicht fühlen sich jetzt missverstanden und denken sich, ah, ich bin jetzt so böse zu dir und so. Nee, das ist so, wir sind als Menschen eben anfällig für Schuld und Sünde. Ich glaube nur, dass Menschen sagen können, dass sie mit Sünde oder Schuld oder sowas nichts zu tun haben, dann, wenn sie die Maßstäbe Gottes herunterregeln. Also wenn ich jetzt sage, ich bin sündlos, weil ich keinen ermorde, dann würde ich sagen, ja gut, dann habe ich auch seit 14 Tagen nicht gesündigt. Ja, davor auch nicht, ne? Also muss ich keine Angst haben, auch davor nicht. Oder wenn man jetzt sagt, erst Bankraub, das ist Sünde. Dann würde ich sagen, oder habe ich auch die letzten 14 Tage nicht gesündigt und so. Also ich könnte noch ein paar Sachen sagen, wo ich in den letzten 14 Tagen nicht gesündigt habe, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass die Maßstäbe Gottes ja noch total anders sind. Die Maßstäbe Gottes sind eigentlich unmenschlich. Ja, unmenschlich heißt zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hört sich ja gut an, so als Spruch. Aber leb das mal nur einen einzigen Tag. Und dann wirst du merken, boah, das ist ja wahnsinnig schwer. Also das bedeutet, ehe du durch die Tür gehst, hältst du jemand anders die Tür auf. Ehe du das dir einen Hamburger kaufst, bezahlst du erst für den anderen Hamburger, nicht? Weil du liebst den anderen ja wie dich selbst. Also wenn du ihn kaufen willst, braucht der andere ja auch einen. Und jetzt können wir das den ganzen Tag durchziehen, nicht? Also was da alles noch so kommt. Und dann merke ich, das ist ja wahnsinnig schwierig. Wir meinen ja, liebe den Nächsten wie dich selbst, das ist damit abgehakt, dass wir dann mal jemanden zum Essen einladen oder irgendwie Geld spenden oder so und dann ist das schon geregelt. Nicht? Nee, das ist ja gar nicht so. In der Realität, wir alle lieben uns natürlich viel, viel mehr als irgendeinen anderen. Das merkt ihr ja schon, wenn Auseinandersetzungen kommen. Ihr streitet euch. Wer ist meistens der Böse? Du oder der andere? Also wenn ich bei Facebook-Kommentaren nachschaue, eure mal ausgenommen, nicht? Dann habe ich den Eindruck, die Sache ist immer klar. Meine Facebook-Freunde sind immer nur die Opfer. Die Bösen sind immer die anderen. Und realistisch ist das natürlich nicht. Sondern realistisch ist, wir sind häufig viel, viel tiefer verstrickt, auch Sachen falsch zu tun. Nur wir wollen es ja schön gerade biegen. Aber aus der Sicht Gottes hilft das alles nichts. Also das heißt, die Auseinandersetzung mit Dingen, die falsch laufen, die werden wir unser Leben lang haben. Und das müssen wir auch deutlich vor Augen haben. Und nur wenn wir das sehen, dann können wir auch dieser Versuchung, dieser Verführung, das ist ja der zweite Titel für heute Nachmittag, Verführung, können wir der standhalten. Denn wir sind, und das sollten wir wahrnehmen, wir sind ständig einer Verführung ausgesetzt. Und Verführung kann auf ganz verschiedenen Ebenen sein. Manchmal ist das einfach das, was uns unser Gefühl sagt. Das kann so diese Verführung sein. Also ich erlebe auch immer wieder Menschen, die sagen mir, ich bin total frei, weil ich tue nur das, wozu ich Lust habe. Und da müssten wir sagen, hey, du bist ja gar nicht frei, denn du bist ein Sklave deiner Gefühle. Also, wenn deine Gefühle dir sagen, weil du dich über den anderen ärgerst, hau dem einen runter, dann gehst du hin und haust dem anderen einen runter. Und dann sagst du, ich bin ja frei. Vielleicht bist du gar nicht frei, du bist hier ein Sklave deiner Gefühle. Regiere doch auch über deine Gefühle und Emotionen. Und das denken manche auch. Die denken, ja, ich gehe mit jedem ins Bett, mit dem ich Lust habe und sage, jetzt bin ich frei. Dann bist du ja gar nicht frei. Da bist du dann ein Sklave deiner Geschlechtsorgane. Die diktieren dir, wo du hingehst und was du machst. Statt einfach mal zu sagen, ja, es gibt doch noch andere Maßstäbe. Könnte ich auch mal sagen, nein. Da mein Gefühl sagt mir zwar, aber ich tue es trotzdem nicht. Echte Freiheit ist das hier nicht. Leute deklarieren das als Freiheit, aber in Wirklichkeit ist das auch eine Form von Verführung. Und dann gibt es natürlich die Verführung, die wir erleben von Menschen in unserer Umgebung. Das heißt, unserem Freundeskreis, den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann gibt es auch noch mal eine Ebene der Verführung durch das, was der Philosoph Hegel als erster den Zeitgeist genannt hat. Der hat diesen Begriff erfunden im 19. Jahrhundert. Und er hat dann gesagt, da gibt es irgendwie so etwas in einer Gesellschaft und alle sind davon überzeugt. Keiner kann dir ganz genau begründen, warum man das so sieht, aber alle sind davon überzeugt, das ist richtig. Und erst wenn man da tiefer darüber nachdenkt, merkt man, das könnte man auch ganz anders sehen. Und das ist dann ebenfalls so ein Ansatz für Verführung. Viele von uns, wir meinen einfach, eine Sache sei richtig, weil wir das immer so gewöhnt sind. Und wir merken meistens erst, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, wenn wir mal in einer vollkommen anderen Kultur sind. Und man merkt, dass die Leute sich ganz anders verhalten. Also beispielsweise, in Deutschland gibt es manche Leute, die schätzen das, offen zu sein. Und sie sagen, ja, ich bin ja ehrlich, ich sage dir, was ich denke. Ja, die meisten tun das ja auch letztendlich nicht, worüber ich ja auch ganz froh bin, dass nicht jeder sofort sagt, was er denkt. Also ich meine, gut, wenn es positiv ist, höre ich mir das ja auch gerne an, aber bei negativen Seiten muss das ja nicht unbedingt der Fall sein. Aber es gilt als Ideal, das gilt dann als authentisch oder so. Wenn du in manchen asiatischen Ländern bist, dann bist du nicht authentisch, dann bist du unfreundlich, dann bist du unverschämt oder so etwas. Das, aber was gilt denn jetzt? Das ist ja klar, gilt ja unser Maßstab, weil Deutschland ist doch das Richtige, oder? Also da müssen die Asiaten endlich mal lernen, ein bisschen deutsch zu werden, weil das ist ja die Wahrheit, oder? Also ihr merkt schon ein bisschen, wenn ich das so formuliere, kann ja gar nicht sein. Irgendwie ist das ja schon ein bisschen seltsam, ne? Also ich habe solche Sachen immer wieder erlebt, wenn ich mal in Ländern bin mit so ganz anderer Kultur und dann häufig komme ich dann nach Deutschland zurück und merke erst, wie deutsch ich bin. Also in Deutschland merke ich das gar nicht. Dann habe ich manchmal den Eindruck, so diese deutschen Eigenschaften fallen mir auf die Nerven. Ich denke, wieder so kleinlich und wieder so genau organisiert und feste Regeln für alles und so. Und dann bin ich im Ausland und merke gar keine Regeln, alles so flexibel. Und dann merke ich plötzlich, wie mich das aufregt und wie man sich auf nichts verlassen kann und so, wie nichts richtig funktioniert. Und dann merke ich erst, wie deutsch ich bin. Oder ich erinnere mich, da war ich in Indien und bin dann gerade angekommen, so nach endlos langem Flug. Und am Abend in einer Gemeinde in Hyderabad sollte ich dann predigen. Und da war noch so, weil wir gut geplant hatten, so 1,5 Stunden Zeit vorher. Und dann war ich in der Gemeinde und dann war der Jugendpastor. Der hat mich dann im Empfang genommen und dann hat er mir einen Raum gegeben. Das war so für Gäste gedacht. Und da habe ich gesagt, das ist ja nett, jetzt kann ich mich noch mal 1,5 Stunden so ausruhen. Ne? Und dann sagt er, hier, ich könnte mich da aufs Bett legen zum Ausruhen. So von dem, wie das alles aussah, war das schon typisch indisch, also nicht so deutsch. Nicht? In Deutschland würde man das alles sagen, wäre nicht ganz so hübsch gewesen, aber war egal, ich war ja müde. Und dann setzte der sich da neben mich aufs Bett und dann blieb er da 1,5 Stunden sitzen. Und dann hat er am Handy telefoniert die ganze Zeit, auch irgendwas abgesprochen. Daneben hat er Einladungen gefaltet und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wann geht der denn weg? Ja, und dann, das war meine erste Lektion in Indien darüber, das ist eine andere Kultur. Weil aus seiner Sicht wäre es äußerst unfreundlich, mich alleine in dem Zimmer zu lassen. Das tut man ja nicht. Wenn man einen Gast hat, dann hat man da Gesellschaft. Und wenn man mit dem nicht sprechen kann, also er erwartete jetzt, ich schlummere da, während er anruft und telefoniert und Sachen faltet. Und ich war natürlich da eher nervös, habe mir gedacht, ja, was mache ich denn da jetzt? Und erwartet er, dass ich mit ihm rede und so. Da habe ich gemerkt, ja, auch solche Sachen, die sind kulturell geprägt. Und gut, jetzt will ich gar nicht sagen, das eine ist böse und das andere ist gut, aber es gibt manche Sachen in unserem Leben, die sind kulturell geprägt und wir bekommen sie immer wieder vermittelt und die sind aber aus der Sicht Gottes eigentlich falsch. Und dann müssen wir diese erkennen. Und wir erkennen die nicht automatisch, sondern wir alle, weil wir Kinder unserer Zeit sind, haben mit der Zeit den Eindruck, hey, das ist doch an sich auch gar nicht so schlimm. Das ist doch an sich irgendwie normal. Alle machen das doch so. Und schnell kommt dann auch der Gedanke, dass man sagt, ja bitte sehr, wo in der Bibel steht das denn genau, dass das überhaupt nicht erlaubt ist? Und manchmal, weil wir so gerne so sein wollen wie alle anderen, dann versuchen wir sogar noch herumzuargumentieren und sagen, ja, das ist ja nur Altes Testament oder das ist ja nur von Jesus oder das ist ja nur von den Korinthern oder das ist ja nur von den so und so. Und am Ende kannst du dann alles vergessen, weil in keinem Bibelvers steht, eure Gemeinde in Flyen, wenn ihr hier wohnt, dann sollt ihr so und so handeln in Deutschland. Im 21. Jahrhundert. Steht natürlich nicht so drin. Aber wir glauben doch, dass Gott sich durch die Bibel sein Wort uns mitgeteilt hat. Und dass die Maßstäbe Gottes sich nicht einfach verändern. Dass Gott nicht sagt, auch heute ist das erlaubt und morgen ist das verboten. Wäre ja auch ein bisschen kompliziert. Wie sollten wir uns dann je nach Gott richten? Der Zeitgeist der Gesellschaft, in der wir leben, der verändert sich ständig. Und viele Dinge, die die Menschen vor 50 Jahren in Deutschland für vollkommen falsch hielten, gelten heute als toll und akzeptabel. Und umgekehrt, manche Dinge, die früher als ganz erlaubt galten, gelten heute als schlimm. Also das heißt, das wechselt ja immer wieder mal ein bisschen. Wenn du dich nur auf den Zeitgeist verlässt, dann musst du ständig dich anpassen. Zumindest jede Generation muss neu denken. Und dann merken wir erst, wie wenig solche Sachen wirklich gut begründbar sind. Hingegen, wenn Gott Maßstäbe nennt, wie wir uns verhalten sollen, dann gelten die zeitübergreifend. Die gelten heute genauso wie vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren und sie werden auch noch in 1000 Jahren gelten. Und zwar, weil wir doch als Christen davon überzeugt sind, dass Gott den größeren Überblick hat als du und ich und auch als Professor Dr. XY. Sondern wir glauben, dass Gott, weil er diese Welt geschaffen hat, weil er viel intelligenter ist, weil er auch dich als Mensch konstruiert hat, weiß er am besten, wie du funktionierst und was für dich gut ist, und zwar besser als ein Mediziner, ein Psychologe, ein Pädagoge oder sonst irgendwie ein kluger Mensch. Diese Menschen wollen wir nicht verachten. Die tragen ja wertvolle Sachen bei, um die Welt wahrnehmen zu können. Aber sie können uns nicht die letzte Wahrheit formulieren, weil diese letzte Wahrheit, die gibt es nur bei Gott. Wir müssen immer wieder auch deren Aussage und Maßstäbe überprüfen. Und zumal, wenn wir dann in die Wissenschaftsgeschichte hineinschauen, merken wir, dass diese Vorstellungen sich auch ständig verändert haben. Weshalb ich Wissenschaftsgeschichte häufig ganz, ganz spannend finde. Weil viele Dinge, die wir heute als ganz selbstverständlich ansehen, sind in vergangenen Jahrhunderten von hochdekorierten Wissenschaftlern genau total anders interpretiert worden. Was weiß ich, die berühmtesten Ärzte zum Beispiel im 18. Jahrhundert waren der absolut festen Überzeugungen, dass Waschen dem Menschen schadet. Man hat nämlich gesagt, dass, also man wusste, es gibt irgendwelche Krankheitserreger, da sagt man, sie sind auf der Hautoberfläche. Jetzt sagt man, wenn du die Haut nass machst, dann weicht die Haut auf und dann können die Krankheitserreger besser ins Innere der Haut reingehen. Also ist es besser, du wäschst dich nicht, dann können sie nicht in die Haut eindringen. Ist doch eine super Idee, nicht? Neue wissenschaftliche Erkenntnis. Und je nachdem, wenn ihr dann zu sehr anfängt zu stinken, macht das nichts, ihr nehmt einfach Parfum. Da hat die Lieselotte von der Pfalz, die ist damals an den französischen Königshof gekommen und die hat dann so Bücher darüber geschrieben, ganz interessant, so Briefe nach Hause. Und dann hat sie darüber geschrieben, wie all die hochdekorierten Adligen in Frankreich so sehr gestunken haben, alles vom Parfum. Nicht? Weil den Schweiß wollten sie überdecken, also morgens nicht waschen. Waschen ist gefährlich für die Gesundheit, also nicht Parfüm überall und dann hat das entsprechend gerochen. Und man ging auch davon aus, dass du zum Beispiel, dass die Zähne mit Infektionen können ganz gefährlich sein. Das sagt man ja, weil wie Ludwig den 14. schon im frühen Alter alle Zähne ausgebrochen. Ja, der musste dann sein Leben lang irgendwas, nicht sowas schlürfen. Oder nachdem hatte man dann so ein Gebiss aus Elfenbein geschnitzt. Das konnte dann da rein, nicht immer so wieder jemanden reinsetzen. Aber nicht, weil er schlechte Zähne hatte, sondern weil damals medizinische Top-Erkenntnis war, Zähne sind gefährlich, da können Infektionen kommen, kannst du dran sterben. Am besten vorbeugen, alle Zähne rausbrechen, dann kann es keine Zahninfektion mehr geben. Ich meine, hat auch irgendwie eine Logik, nicht? Wenn du keine Zähne mehr hast, hast du keine Probleme mehr mit Karies. Keine mehr mit Brücken zu machen oder so, nicht? Brauchst du alles nicht mehr, keine Zähne mehr. Gut, mit der Ernährung wird dann auch ein bisschen einseitiger, nicht? Weil irgendwie dann geht es nur noch so schlappern, nicht? So, dann mit dem Kauen geht es etwas schlechter. Aber immerhin, wäre eine Möglichkeit. Aber heute natürlich finden wir das ganz, ganz komisch. Was ich euch damit deutlich machen will, ist, auch unsere wissenschaftliche Erkenntnis von heute wird einmal in 200 Jahren genauso komisch wirken. Da werden die Leute auch denken, was haben die denn damals im 21. Jahrhundert für einen Blödsinn gemacht? Das ist ja vollkommen daneben gewesen. Das Problem ist, wir sehen ja immer in die Vergangenheit und meinen immer alle, die vor uns seien, seien blöd. Und wir seien natürlich die absolut Klugen. Das hat jede Generation ja von sich gedacht. Nur ihr müsst jetzt davon ausgehen, eine nächste Generation wird dasselbe dann wieder über euch denken und eure Vorstellungen. Und was ich damit ja sagen will, ist, wenn wir korrekt handeln wollen, richtig handeln wollen, dann sollten wir Gott mehr Vertrauen entgegenbringen als der Verführung oder den Maßstäben der Zeit, in der wir drin sind. Wir sollten dieses ideologiekritische Potenzial der Bibel entfalten. Dass die Bibel nämlich noch viel weiter sieht, dass gerade eine besondere Bedeutung der Bibel liegt darin, dass sie jeder Generation und jedem Zeitgeist den Spiegel vorhält und auch zeigt, wo da Defizite sind, wo Sachen da schieflaufen, wo es vollkommen kaputt geht. Was die Menschen erst merken nach ein, zwei Generationen, wenn sie eben die ganzen Schäden da haben, wenn dann alles schiefgelaufen ist, dann merken viele Menschen auch, oh, das war doch nicht das Gute und dann wird nachgeregelt. Aber wir als Christen können manchmal schon früher erkennen, wo was schiefläuft. Wir müssen nicht jeden Fehler des Zeitgeistes mitmachen. Dafür müssen wir aber die Verführung als Verführung erkennen. Und die Verführung ist ja gerade da gefährlich, wo sie uns jeden Tag neu vorgesetzt wird, wo immer uns gesagt wird, durch alle Möglichkeiten, das ist jetzt in, so sollte man leben, sonst bist du ja total altmodisch. Und das wird uns heute in ganz vielen Sachen präsentiert, direkt und indirekt. Zum Beispiel, ohne dass ihr es merkt, werdet ihr wahnsinnig stark erzogen durch Medien. Zum Beispiel durch Spielfilme. Jeder Spielfilm ist eine moralische Erziehungsinstanz, weil du dich mit Helden identifizierst und deshalb eher das rechtfertigst, was der Held tut und macht. Häufig sogar Spielfilme vermitteln uns ein Bild von der scheinbaren Realität. Die meisten von uns meinen sicherlich zu wissen, wie es in Amerika abläuft, weil sie ja dauernd amerikanische Spielfilme und Serien gesehen haben. Wenn du allerdings in Amerika bist, merkst du, das Leben da ist ziemlich anders. Zum Beispiel in der Realität gibt es in Amerika, also USA, viel mehr Christen als in amerikanischen Spielfilmen. Oder kennt ihr aber irgendwelche amerikanischen Spielfilme, außer jetzt die frommen Christlichen, wo überhaupt Christen auftauchen? Also die meisten, die ich kenne, irgendwelche Serien, taucht gar kein Christ auf. Und aber in Amerika merkst du plötzlich, oh, ein Drittel aller US-Amerikaner verstehen sich als evangelikale Christen. Dann heißt, oh, die Realität ist ja ganz anders. Und die meisten Amerikaner, werdet ihr auch feststellen, verdienen ihr Geld nicht bei CSI Und auch nicht als Polizisten, auch nicht als Drogenhändler. Sondern die meisten Amerikaner haben ganz andere Jobs, die es im Film gar nicht gibt. Aber ich kenne sowohl manche Amerikaner, die ihr Bild dann von Europa so prägen, und manche Europäer, die ihr Bild von Amerika so prägen, von dem, was sie im Film sehen. Und das passiert ja so unterschwellig. Das passiert gar nicht, dass wir jetzt das anschauen und hier sagen, so ist es. Aber wenn du das immer wieder siehst, immer wieder siehst, immer wieder siehst, hast du den Eindruck, das sei normal so. Genauso ist das ja auch bei Fragen der Partnerschaft. Heute sehen die meisten Leute es als vollkommen normal an. Frag mal in deiner Umgebung, wenn du im Studium bist, an der Uni, oder frag in der Schule, wo du bist, oder an deinen Arbeitskollegen, frag die Leute mal, wie sie über Partnerschaft denken, wenn du es nicht sowieso schon weißt. Und dann wirst du feststellen, die meisten denken über Partnerschaft, das ist eine lockere Sache, wenn du Spaß hast, dann bist du mit dem anderen zusammen, egal was für Geschlecht er ist. Also mal mit Männern, mal mit Frauen, mal kurzer, mal länger. Und dann kannst du ausprobieren und experimentieren. Und wenn du dann eine längere Zeit zusammen bist und merkst, das klappt auch, ja, dann bleibst du halt zusammen. Das ist das, was die meisten als Ideal vor Augen haben. Warum? Die ganz viele Serien und Talkshows und sonst irgendwie etwas, die drehen sich ja genau darum, dass man ständig neue Partnerschaften hat und das ständig mal abwechselt. Und das ist eine riesige Bereicherung, weil man ja ständig was Neues erfährt, ständig mal neue Erfahrungen mit anderen Menschen macht. Und vielfach, wenn wir nicht aufpassen als Christen, dann kann es uns genauso gehen, dass wir plötzlich auch den Eindruck haben, ist das nicht eine vollkommen blöde Einschränkung, dass Gott uns vor die Entscheidung stellt, ein Mann und eine Frau und die 50 Jahre zusammen, also wenn sie so lange leben, nicht? Oder noch länger, wenn sie noch länger leben, und das war's. Ja, so ähnlich habe ich das erlebt, als meine Frau und ich vor einigen Jahren dann, was ist denn das hier, silberne Hochzeit, glaube ich, 25 Jahre, nicht, oder? Silberne Hochzeit ist das, glaube ich. Dann hatten wir bei den Nachbarn eingeladen und wollten die dann dazu bringen, so zu kommen. Und viele der Nachbarn, die haben da erstmal ganz erstaunt reagiert. Also ich meine, die waren erstmal erstaunt, dass wir schon so lange verheiratet waren, nicht? Gut, manche waren auch erstaunt, dass wir im Vergleich dazu noch verhältnismäßig jung waren, weil meine Frau hat geheiratet, als sie 19 war, das war ja relativ jung, nicht so, und gut, ich war 22. Und dann haben auch manche so reagiert und so etwas mitleidig mich angeschaut. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ich dachte, die gratulieren mir, nicht? Und dann kam das so herdurch, hey, du Armer, nicht? Schon 25 Jahre mit der Gleichen. Also was sie halt nicht gesagt haben, aber was ich sehen konnte, so im Denken, die haben dann gesagt, ja, der arme Kerl, nicht attraktiv genug, sonst könnte er ja auch mal eine andere haben. Ne? Ja, weil das war eher der Gedanke. Einer hat das auch ausgesprochen, hat gesagt, Michael, war einer so der Nachbarn, der hat gesagt, Michael, sag mir doch nichts, ihr liebt euch doch nicht mehr. Da habe ich gesagt, doch eigentlich schon. Das kann doch gar nicht sein, ihr seid doch nur noch zu Hause zusammen wegen der Kinder. Da habe ich gesagt, nein, nicht nur wegen der Kinder, wegen des Hauses. Nein, auch nicht nur wegen des Hauses. Und der sagte mir, du kannst mir nichts erzählen, spätestens nach 5 Jahren ist doch mit der Liebe vorbei. Da muss man jemand Neues suchen. So lebt er auch, nicht? Also das heißt, im Moment hat er gerade eine Frau aus den Philippinen, nicht? Aber das soll auch nicht auf Dauer gehen, die hat er aus dem Katalog bestellt, so. Gibt's ja so, ja, es gibt ja so Kataloge für heiraten, nicht? Und dann so dahin kommen. Und das sagt er, das ist doch interessant, immer mal wieder andere Erfahrungen sammeln und so. Und das ist in der Welt, in der wir leben, ziemlich weit verbreitet. Dass gesagt wird, probier mal aus, experimentiere mal etwas. Sex ist so wie Kuchen essen, nicht? Also das heißt mal mit dem ausprobieren und so. Und wenn es gut klappt, dann in Ordnung, und aber ohne feste Verpflichtung. Und ganz, ganz viele Leute leben so und auch immer mehr Christen leben so. Weil sie sagen, ja okay, alle tun das und das wirkt doch wirklich überzeugend, das wirkt doch wirklich spannend und wirklich abwechslungsreich. Und manche vergessen dann sogar, was Gott eigentlich dazu sagt, weil sie es gar nicht wissen wollen oder weil sie ihre Bibel letztendlich auch gar nicht so gut kennen. Und da ist die Herausforderung, wenn du wirklich Gott nachfolgen willst, Gott will dir nichts Böses tun. Gott will dir nichts wegnehmen, was irgendwie ganz toll wäre, sondern wenn Gott dir Regeln gibt, dann sollen es nur Regeln sein, die verhindern, dass du dein Leben kaputt machst. Und das sieht man eben nicht immer sofort. Das ist hier genauso wie bei irgendeiner Maschine oder sonst was in einer Betriebsanleitung ist. Wenn du die falsch behandelst, die meisten Maschinen sind so robust, dass sie auch nicht sofort kaputt gehen. Aber die gehen eben dann auf Dauer kaputt. Also wenn du zum Beispiel ein Auto hast und sagst, da steht drin alle 10.000 Kilometer, je nachdem älteres Auto, alle 10.000 Kilometer Ölwechsel. Ne? Wenn du 20.000 Kilometer fährst, die meisten Autos halten das auch aus und gehen auch nicht kaputt. Aber irgendwann merkst du das, wenn du diesen Intervall nie einhältst, dann gibt es Schäden und Probleme. Und das gilt für alle anderen Sachen auch. Wenn du Sachen nicht behandelst, wie sie eigentlich behandelt werden müssen, manche sind ja auch so tolle Freaks, nicht? Vielleicht wenn du einen Computer hast, die wollen gerne zocken und dann übertakten sie ihren Prozessor. Das kannst du machen. Allerdings, wenn du dann etwas über die Grenze gehst, plötzlich verschmort er dir. Nicht? Dann raucht es ein bisschen, dann war es das. Oder halt dir ist sonst überlastet. Nicht? Also man kann Regeln überschreiten, aber wenn du Regeln überschreitest, irgendwann löst es einen Schaden aus. Und genauso ist das auch bei Gott. Wenn Gott uns Regeln gibt, dann sind die nicht, um irgendeine besonders schwere Aufgabe uns zu stellen, dass wir uns würdig erweisen, mal bei ihm in der Herrlichkeit zu sein, sondern wenn Gott uns Regeln gibt, dann macht er das zu unserem Wohl. Die meisten Regeln sind dafür da, dass das Leben der Menschen untereinander einigermaßen klappt und dass unser Leben auch einigermaßen klappt. Viele Dinge erscheinen erstmal schwierig und sie sind es sogar, wenn man versucht, sich danach zu richten. Aber eben auf Dauer ist es für die Gesamtheit der Menschen und auch für dich selbst der bessere Weg. Und hier braucht es aber das Vertrauen. Selbst wenn dir alle Menschen in deiner Umgebung sagen, das ist doch vollkommen uncool, das ist doch gar nicht so toll, dann brauchst du das Vertrauen darauf, dass was Gott sagt, mehr stichhaltig ist und zuverlässig ist, als das, was der Zeitgeist gerade sagt. Und dafür müssen wir erstmal wahrnehmen, dass wir vom Zeitgeist geprägt sind. Und dann müssen wir das vergleichen mit dem, was Gott darüber sagt, hoffentlich immer noch austauschen mit anderen Christen, die vielleicht schon etwas mehr Erfahrung haben als wir, und dann eine Entscheidung treffen. Und hier würde ich in jedem Fall dafür werben, verlass dich auf die Aussagen Gottes, die haben sich Jahrtausende lang bewährt. Da haben Millionen von Menschen danach gelebt. Der Zeitgeist, den wir momentan in Deutschland haben, ja, das ist einer, der ist, was weiß ich, 20, 30 Jahre alt für viele Fragen. Und der wird genauso schief gehen. Und schon heute sehen viele Leute auf der Welt die Sache total anders, weil sie vollkommen andere Erfahrungen machen. Und wir müssen nicht alle Fehler mitmachen, nur weil die sich gut anfühlen oder weil sich das eben irgendwie kurzfristig zu bestätigen scheint. Sondern wir müssen da immer auf die Länge der Zeit achten. Ja, manches ist mühsam für den Moment, hat auf Dauer aber eine immens positive Auswirkung. Und dafür müssen wir natürlich an manchen Stellen die Bibel erstmal kennen. Also ich habe jetzt mal ein paar Bibelstellen rausgesucht, also ich werde jetzt mal so ein paar Beispiele nennen, wie das denn so aussieht mit dem Zeitgeist und mit den Verführungen, die wir erliegen können, also da, wo die in so einer Zeit so mit drin sind. Und ich habe dann erstmal ein paar Sachen rausgenommen, von denen ich ausgehe, dass den einen oder anderen von euch das auch interessiert, vielleicht. Also ihr könnt hier Sachen aus dem Bereich der Wirtschaft, also Umgang mit Geld nehmen oder der Ökologie oder der Politik oder eben, ich habe jetzt erstmal angefangen mit den Fragen der Sexualität. Das ist ja eine spannende Sache immer wieder, ne? Macht man sich ja wohl oder übel Gedanken darüber. Und besonders diejenigen von euch, die gerade dabei sind, sich zu überlegen, einen Partner zu finden, die Gott darum bitten, dass der geeignete Partner vom Himmel fällt oder real erscheint irgendwo, möglichst mit einem Kreuz auf dem Stirn, damit man gleich sieht, der ist es oder so. Wäre doch genial von Gott, oder? Also wenn wir genau wüssten, so, ich bete morgens und dann sage ich so, und der jetzt mit dem grünen Kreuz auf der Stirn, der ist es. Dann weiß ich, ja, Gott hat entschieden, zack, den nehme ich, ne? Wäre gut, ist leider nicht so, sondern wir müssen da irgendwie mitentscheiden. Und wenn wir da entscheiden, dann sind eben ein paar Dinge, die uns Probleme bereiten können. Zum Beispiel bin ich immer wieder mal so in Jugendgruppen von christlichen Gemeinden und die sagen mir, ja hey, das ist doch total normal, dass du erstmal zusammen lebst, denn du musst ja sehen, ob du überhaupt zusammenpasst. Kennt ihr sowas auch? Manchmal wird das auch noch ein bisschen flapsiger gesagt. Da wird gesagt, ja du kannst doch nicht die Katze im Sack kaufen. Gut, manchmal denke ich mir, hey, du kaufst doch deinen Partner nicht, oder? Oder willst du deine zukünftige Frau doch als Katze vergleichen? Also sozusagen, die kratzt dann nicht so. Und dann, also finde ich schon ein bisschen komisch, so den Vergleich. Aber gemeint ist damit, ja, du musst doch erst jetzt wissen, klappt das mit dem Sex auch richtig gut? Und das nicht nur einmal, sondern mal so ein paar Jahre. Und wenn du merkst, es klappt nicht, dann musst du noch mit der anderen probieren. Und am Ende kommt dann heraus, der ist es. Nun, erstmal müssen wir natürlich rein logisch schon die Frage stellen, ist Partnerschaft in erster Linie Sex? Und da würde ich schon ein deutliches Fragezeichen machen. Ich glaube, dass Sex für die Partnerschaft wichtig ist. Deshalb hat Gott es ja auch geschaffen. Und es wird in der Bibel als etwas sehr Positives erwähnt, etwas sehr Schönes erwähnt. Es wird sogar schon erwähnt vor dem Sündenfall. Also es hat nicht automatisch mit Sünde zu tun. Denn schon vor dem Sündenfall sagt Gott ja Adam und Eva, seid fruchtbar und mehret euch und so weiter. Und fruchtbar seid und mehren geht ja nur mit Sex. Also das war schon positiv, ohne Sünde, vor dem Sündenfall. Das ist nicht böse und nicht schlecht. Nur das, was dabei auch deutlich wird in der Bibel von Anfang an, ist, Sex ist nicht der einzige Grund für Partnerschaft. Ist auch nicht die einzige Grundlage. Ich meine, was machst du denn beispielsweise, wenn einer der Partner mal für eine Zeit lang krank ist? Dann sagst du, boah, jetzt können wir keinen Sex haben, jetzt müssen wir uns trennen. Das wäre ja nur auch ein bisschen blöd, oder? Oder was machst du, wenn du als Mann mal auf Montage oder Dienstreise musst? Da sagst du, boah, 2 Wochen keinen Sex, das geht nicht. Also suche ich mir eine neue. Ich hoffe, dass deine Frau dann so sehr dabei ist, dass sie dir dann eine Ohrfeige gibt, wenn du das nur denkst. Und sie liest das in deinen Augen. Ne? Da sagst du, was, Kerl, jetzt musst du auch mal 2 Wochen ohne auskommen. Hoffentlich. Ne? Manche tun das nicht. Aber wenn du es nicht tust, dann schäm dich. Ne? Also ja, Sex spielt für die Partnerschaft eine Rolle, aber nicht der erste und einzige Grund für Partnerschaft ist Sex. Und das sagt die Bibel auch ganz deutlich. Sondern du übernimmst Verantwortung füreinander. Du hast ein gemeinsames Ziel, was du umsetzen sollst. Also sozusagen als Team zusammenarbeitest für alles Mögliche. Eben gemeinsam Gott nachfolgen. Natürlich sich irgendwann auch mal um Kinder zu kümmern. Oder sonst gemeinsame Projekte umzusetzen. Also ein gemeinsames Projekt von mir und meiner Frau momentan sind, also nicht mehr weitere Kinder und so, das nicht, geht auch aus mehreren Gründen nicht, weil meine Frau vor einigen Jahren da eine Gebärmutteroperation gehabt hat und so, das geht dann sowieso nicht mehr. Aber ein anderes Projekt, also ist dann, wir haben zusammen einen Hauskreis, wo wir Leute einladen, die nicht gläubig sind und versuchen, die so zu begleiten und die dahin zu führen. Aber das ist so ein gemeinsames Projekt, wo wir sagen, das machen wir zusammen und da beten wir zusammen und wir laden die ein zusammen und ab und zu machen wir so Aktionen zusammen mit denen, zum Beispiel so etwas. Und so gibt es immer wieder mal so Projekte, die wir zusammen haben. Das gehört auch Ehe, ist auch das ein Teil davon. Und diese Frage mit dem, wie das mit Sex vor der Ehe ist, da habe ich ein paar Bibelstellen rausgesucht und ich hoffe mal, dass da ein paar Leute sind, die ihre Bibel dabei haben. Dann möchte ich euch nämlich bitten, dass einer das hier was aufschlägt und gerade mal vorliest. Die Stellen, die ich hier rausgesucht habe. Also es haben ein paar Leute eine Bibel, gehe ich mal davon aus, ja? Also ich meine jetzt auch dabei. Also, wo habe ich das denn hier? So, darf ich mal gerade sehen, wer hat hier eine Bibel? Dann gebe ich euch einen hier vorne, okay. Also, dann darf ich dich gerade mal bitten, hier aufzuschlagen. Ich brauche ein paar mehrere Stellen. Nicht? 2. Mose 22, 15 und 16. Das ist für dich hier. 2. Mose 22, 15 und 16. Jemand anders brauche ich auch noch. Wer hat hier noch eine Bibel?
Hier vorne.
Ja. Und zwar 5. Mose 22, Vers 28 bis, was habe ich mir jetzt aufgeschrieben hier, kann ich gar nicht mehr lesen, 28 und folgende. Dann brauche ich noch jemanden, wer hat noch eine Bibel hier? Da, okay. Und dann möchte ich dich bitten, 1. Korinther 6, Vers 12 bis 20. 1. Korinther 6, Vers 12 bis 20. So, dann brauche ich noch jemanden mit Bibel. Noch jemand mit Bibel? Okay. Und zwar 1. Korinther 7, Vers 1 bis 9. Und eine letzte Person brauche ich hier nochmal, und zwar Lukas 1, Vers 34. Lukas 1, Vers 34, wer macht das? Gut. Also dann reiche ich das Mikrofon hier einfach mal rum und ist ja egal, in welcher Reihenfolge wir es machen, fange ich mal hier vorne an. Du liest das gerade vor ins Mikrofon, dass alles hören können. Und dann sage ich ein paar Worte dazu. Also hier geht es jetzt um die Frage Sex vor der Ehe. Also soll man damit warten oder nicht? Gibt es da deutliche biblische Aussagen, welche die wir so verstehen können oder nicht? Oder ist es einfach so, naja, sobald du zusammen schläfst, dann bist du halt verheiratet, sagen ja auch manche. Ne? Also das heißt, dann bist du ein Ehepaar. Oder manche sagen eben, ja, du probierst es aus und hinterher heiratest du noch oder irgendwie so etwas. Mal sehen, was wir hier für biblische Aussagen haben.
Okay, Lukas 1, Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, dass ich keinen Mann kenne?
Ja, genau. Ja, also ich meine, jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum habe ich diesen Vers vorlesen lassen. Ja, ich gehe davon aus, dass einige von euch den Zusammenhang kennen. Das hier ist ja die Weihnachtsgeschichte. Ne? Also die Geschichte ist ja, dass der Engel kommt und der erscheint, der Maria in Nazareth und sagt, du wirst schwanger werden. Und dann sagt die Maria, ja, aber wie kann das denn sein? Ich weiß doch von keinem Mann. Also, ich weiß von keinem Mann, das ist so eine Umschreibung wie, ich hatte doch noch gar nicht Sex mit einem Mann. Also, so ähnlich, als wenn wir sagen, ich habe doch noch mit niemandem geschlafen. Sowas meint die damit. Und da steht nämlich direkt vorher, und Maria war verlobt mit Josef. Was sagt uns diese Stelle? Die waren verlobt, aber sie hatten eben noch keinen Sex miteinander. Und das war ja richtig, denn Gott hat ja diese Frau ausgesucht, weil sie sich vorbildlich verhalten hat. Also das heißt, für die war vollkommen klar, wir sind zwar verlobt, also es war nicht mal so, dass die nur befreundet waren, sondern da war die Absicht, dass sie heiraten werden, aber sie haben noch nicht miteinander geschlafen und das wird von Maria hier ganz deutlich ausgedrückt, das ist der Normalfall, wenn du verlobt bist, natürlich schläfst du noch nicht miteinander, das kommt dann eben, wenn du verheiratet bist. Das macht die Geschichte deutlich. Und gerade deshalb ist ja der Josef auch so aufgeregt. Nicht? Als der hinterher dann hört, die Maria ist schwanger, dann denkt der natürlich, die hat mit einem anderen geschlafen. Weil auch der Josef war ja nicht vom Mond oder so, sondern der wusste, eine Frau wird nicht einfach so schwanger. Nicht? Also wäre ja genauso, wenn einer von euch bei mir in die Seelsorge käme und würde eine Frau sagen, ja, ich bin schwanger. Und dann würde ich fragen, ja, und mit wem hast du gesprochen? Mit niemandem. Ja, dann würde ich auch immer denken, hey, erzähl mir keine Geschichten, das gibt es nicht. Jungfrauengeburt gab es einmal in der Bibel, einmal und das war bei Jesus und sonst nicht. Also normalerweise läuft das halt anders. Und hier ist vollkommen klar. Und dann sagt er ja auch, ja, dann verlasse ich dich. Da sagt ja der Josef, der sagt ja, er verlässt sie. Warum? Weil der wusste nämlich ganz genau, nach jüdischem Gesetz war es so, wenn eine verlobte Frau plötzlich schwanger war, da musste sie gesteinigt werden oder es war also die haben geschlafen vorher als Ehepaar zusammen und dann mussten sie in Unehre heiraten. Also das heißt, dann war da eine Folge, entweder in Unehre heiraten, weil du hast nicht gewartet, solange du warten solltest, oder gesteinigt, weil es galt dann als Ehebruch, wenn sie mit dem anderen geschlafen hat, weil die waren ja so gut wie verheiratet. Aber selbst bei so gut wie verheiratet hieß es, warte noch mit dem Sex. Und das sagt die Maria hier ganz deutlich. So, da habe ich doch hier jemanden gebeten, noch eine andere Stelle zu lesen. Ja.
Das ist aus 1. Korinther 7 von 1 bis 9. Wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben, und jede Frau ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt.
Also hier merken wir, wenn ihr jetzt mal so die biblische Sprache ein bisschen versteht, da redet der Paulus ziemlich offen. Also der sagt zum Beispiel, wenn ihr ganz fromm seid, und sagt, oh, jetzt will ich mal richtig viel beten und nicht mehr zusammen schlafen, dann sagt der Paulus gleich, aber hey, passt mal auf, nicht zu lange, damit der Satan euch nicht verführt. Was meint er damit? Jetzt sagt die Frau, ich bin so fromm, 2 Monate, ich bete nur noch, nein, von Sex will ich nichts wissen. Und der Ehemann plötzlich, der denkt, ja, oh, ich kann aber nicht mehr und ich will ja unbedingt. Und dann ist die Versuchung so stark, dass er irgendwie eine andere Freundin sucht. Da sagt, hey, sagt Paulus ganz realistisch, pass auf, nicht zu lang. Ich warte nicht zu lang, das sagt er darin. Und dann sagt er ja noch ganz zu Anfang, auch ganz pragmatisch, da sagt er also, wenn du als Mann, sagt Paulus ja auch am Anfang vom 1. Korintherbrief, am besten wäre es, ihr wärt alle ledig. Manchmal denke ich mir auch, hey Paulus, was warst du für ein Typ so, ne? So heiraten ist doch schön, was hast du denn? Aber der Paulus hat natürlich insofern recht. Er sagt dann ja auch, wenn du heiratest, dann suchst du zuerst deinen Ehepartner zu gefallen und irgendwie ist das ja auch so, ne? Und wenn du jetzt wirklich nur 100% nur Gott, 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 Gott und Mission, ja dann besser heirate nicht, ne? Das gibt nur Stress. Weil irgendwann sagt deine Frau dann, ah, willst du hier nicht die Wohnung neu streichen? Sagt, nein, Wohnung neu streichen gibt es nicht, hier gibt es neue Mission. Willst du ein paar neue Fliesen? Nein, neue Fliesen gibt es nicht. Ich will ein paar neue Schuhe? Nein, neue Schuhe gibt es nicht, das Geld wird gespendet. Ja, irgendwann ist dann besser, heirate lieber nicht, denn manche Frauen haben Bedürfnisse, ne, so und so. Dann ist es gut, die auch zu sehen. Deshalb sagt er ja, also besser nicht heiraten für den, der wirklich von Gott berufen ist. Aber dann sagt er auch, aber wenn du sexuelle Gefühle hast, sagt er ja auch hier, also wenn du dich hingezogen hast, dann heirate. Und da steht auch, jeder soll seine eigene Frau gewinnen, steht da mit drin, ganz deutlich. Damit ihr nicht in Unzucht fallt. Der Begriff Unzucht kommt im Neuen Testament ganz häufig vor, ist das griechische Wort Porneia. Das kennen wir als Pornografie und sowas. Und Porneia meint übersetzt jede Ausübung der Sexualität außerhalb der Ehe. Und damit ist gemeint die Sexualität vor der Ehe, die nicht legitime Sexualität in der Ehe. Also das heißt Ehebruch, Prostitution und sonst etwas. Aber genauso der Sex vor der Ehe ist hiermit gemeint. Und deshalb sagt ja dann Paulus, wenn du sexuelle Bedürfnisse hast, dann heirate. Wenn er aber sagen würde, Sex vor der Ehe ist in Ordnung, dann könnte er ja sagen, ja, dann schlaf doch einfach zusammen. Aber er sagt, hast du sexuelle Bedürfnisse, dann heirate, weil dann ist es aus Gottes Sicht legitim. Vorher eben nicht. Das steht hiermit ziemlich deutlich drin. Dann habe ich eine nächste Stelle euch hier gebeten. Wer hat die da? Da, dann machen wir doch hier mal weiter. Bitte.
1. Korinther 6, Abvers 12 bis 20. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird ihn auch uns auferwecken. Und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu den Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib.
Also, wenn ich gerade mal vom Ende ausgehe, ist doch ein interessanter Gedanke. Da steht dann drin, Glaube ist nicht nur eine Sache des Gottesdienstes, sondern wir sollen mit unserem Körper, wie wir mit unserem Körper Sexualität ausüben, sollen wir Gott verherrlichen. Das wird hier gesagt. Und dann werden da zwei Dinge gesagt, die aus Gottes Sicht ein No-Go sind. Das erste, was dort gesagt wird, ist Prostituierte, Hurerei. Absolut gibt's nicht als Christ. Zweitens, was wird da gesagt wird, Unzucht, war ja gerade vorgelesen, gibt's auch nicht, soll auch nicht da sein, weil dadurch wird Gott nicht verherrlicht. Und dann wird da auch noch da gesagt, das wird ja am Anfang, die Speise ist nicht für den Leib und so weiter, da wird dann deutlich gemacht, du sollst über deine körperlichen Bedürfnisse herrschen. Nicht deine körperlichen Bedürfnisse sollen über dich herrschen, sondern du sollst sie beherrschen, du sollst es so einsetzen, wie nach dem Willen Gottes es richtig ist. Also das heißt auch hier nicht einfach nur dem momentanen Gefühl nachgehen. Übrigens, das hatten wir auch schon gelesen bei der Stelle vorher, auch aus dem 1. Korintherbrief, wo dann steht, der Körper des Mannes gehört der Frau und der Körper der Frau gehört dem Mann, was übrigens ein ganz interessanter Gedanke ist, der heute auch weitgehend verloren gegangen ist. Viele Leute haben den Eindruck, Sexualität ist nur zur Befriedigung der eigenen Lust und Gefühle. Und hier sagt Paulus genau das Gegenteil. Er sagt, der Körper des Mannes ist für die Frau. Das heißt, der Mann, der Sexualität mit seiner Frau hat, soll dafür sehen, dass seine Frau sich daran freut. Also nicht zu sehen, wie werde ich jetzt befriedigt? Und umgekehrt soll die Frau das auch für den Mann sein. Das ist ja ein ganz anderer Gedanke, als der heute in der Gesellschaft verbreitet ist. Da geht es darum, wie empfinde ich? Ich muss dabei groß rauskommen. Ich muss ein gutes Gefühl haben. Ich muss befriedigt werden. Das steht was ganz anderes. Also so nebenher. Hat jetzt nicht mit Sex vor der Ehe zu tun, wird aber in beiden Stellen deutlich gemacht. Aber diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, deutlich, keine Unzucht, das heißt kein Sex vor der Ehe, das meint ja gerade Unzucht. Und zweitens, während der Ehe keine Hurerei, kein Besuch von Prostituierten, sondern du sollst über Sexualität herrschen, die ist gut, aber du sollst dich nicht von ihr beherrschen lassen. So, dann hier noch weitere Stelle.
Das ist 5. Mose, Kapitel 22, Vers 28. Wenn jemand ein Mädchen, eine Jungfrau antrifft, die noch nicht verlobt ist, und sie ergreift und bei ihr liegt und sie ertappt werden, so soll der Mann, der bei dem Mädchen gelegen hat, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben. Und er soll sie zur Frau haben, weil er sie geschwächt hat. Und er kann sie nicht verstoßen sein Leben lang.
Ja, jetzt muss ich euch das Ganze mal übersetzen. Nicht? Da denke ich, was ist denn das hier? Wie hast du da gerade gelegt? Wenn ein Mann bei einer Frau, die noch nicht verlobt ist, was macht der mit der?
Sie ergreift und bei ihr liegt.
Sie ergreift und bei ihr liegt. Nicht? Also wenn ich so etwas höre, dann erinnert mich das immer so an unsere ersten Aufklärungsgespräche mit unseren Kindern. Nicht? Also als die dann so, was weiß ich, 7, 8, 9 waren, dann haben sie die Frage gestellt, ja, wie kommen denn Kinder? Nicht? Und dann haben wir immer gesagt, ja, wenn ein Mann und eine Frau zusammen schlafen, dann bekommen die Kinder. Und dann waren sie erstmal ein paar Jahre damit zufrieden. Sie waren dann so lange damit zufrieden, bis wir irgendwann mal in Urlaub waren und dann waren wir bei Verwandten meiner Frau und die hatten für unsere Kinder nur ein Bett. Die hatten nicht so viele Betten und dann sollte eben unsere Tochter, unser Sohn zusammen in einem Bett und dann war die Bedenken, dann können wir ja Babys bekommen. Und dann haben wir gesagt, nein, das geht nur, wenn die zusammen in einem Bett schlafen und verheiratet sind. Und dann war wieder alles klar, sie sind ja nicht verheiratet, also kann ja nichts passieren. Ne? Und so. Also so ähnlich erinnert mich das dann daran. Und aber die waren alle nachher eben ziemlich klein, so, ne? Und aber hier, wenn dann da steht und die liegen beieinander, dann ist genau dasselbe gemeint, als wenn heute jemand sagen würde, die schlafen zusammen. Das ist genau dasselbe. Das ist nur hier halt der hebräische Ausdruck dafür. Das bedeutet, wenn ein Mann mit einer Frau, die jetzt nicht verlobt ist, zusammen schläft, wenn sie verlobt ist und die schlafen zusammen, dann ist es wie Ehebruch, das ist noch viel schlimmer. Aber jetzt wird gesagt, die schlafen zusammen, also Sex vor der Ehe. Und dann wird nicht gesagt, die sind einfach verheiratet. Da wird auch nicht gesagt, das ist einfach in Ordnung. Sondern dann steht, die sollen bestraft werden, indem der Mann nämlich eine Strafe zahlt und indem sie dann heiraten sollen, und zwar unmittelbar danach. Und dann steht auch noch Einschränkung, dann darf er sich hinterher nicht von ihr trennen. Und im Alten Testament gab es ja sonst die Möglichkeit, dass man sich von der Frau getrennt hat. Hier, wenn einer das getan hat, erschwerte Bedingungen, dann aber nicht. Und da merken wir auch im Alten Testament, war das verboten, das war nicht normal. Das heißt, wenn du es getan hast, wurdest du nicht umgebracht, aber Strafe bezahlen und die Frau heiraten und sich nicht mehr von ihr trennen. Das waren dann drei besondere Einschränkungen, wo man merkt, ganz deutlich im Alten Testament gesagt, Sex vor der Ehe ist verboten. Machst du sie trotzdem, dann die und die und die und die folgen. Aber nicht einfach, das Schlafen zusammen ist die Ehe, eindeutig nein, denn die soll ja erst nachher heiraten, die sind ja nicht schon verheiratet. Und zweitens, es ist auch nicht okay. Deshalb wird da ja Strafe ausgesprochen. So, dann haben wir hier noch eine Stelle, bitte.
Das ist 2. Mose 22, 15 und 16. Wenn ein Mann eine Jungfrau, die noch nicht verlobt ist, verführt und mit ihr schläft, muss er die übliche Mitgift bezahlen und sie zur Frau nehmen. Falls ihr Vater sich jedoch weigert, sie ihm zur Frau zu geben, soll der Mann trotzdem die übliche Mitgift für eine Jungfrau bezahlen.
Das war eigentlich nochmal so dasselbe. Ich wollte euch damit deutlich machen, dass nicht nur eine Stelle im Alten Testament, wo das drinsteht, sondern wir haben mehrere, die ziemlich was Ähnliches aussagen, nur mit ein bisschen anderen Worten. Dann war jetzt noch eine Stelle, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Hier war doch noch jemand, oder? Waren das jetzt alle? Waren alle? Ja, dann lassen wir es mal dabei. Ist ja auch nur eine Auswahl. Aber ich wollte euch bei dieser Auswahl deutlich machen, wenn wir danach suchen, dann finden wir schon Stellen in der Bibel, wo ziemlich deutlich was darüber steht, wie das mit Eheschließung ist, wie die laufen soll, wie das mit Verlobtsein ist, wie das mit Sex ist. Da gibt es genaue Aussagen. Und dann sollten wir versuchen, uns daran zu halten, weil das hat den Segen Gottes und das ist auf Dauer etwas, was uns schützt. Wir können dann auch noch logische Gründe dafür finden. Und logische Gründe gibt es ja einige. Also ihr werdet zum Beispiel merken, wenn ihr es bisher noch nicht erfahren habt, ich sage jetzt nicht, probiert es aus, aber ihr werdet es merken, falls ihr das erfahren habt, lässt du dich in eine sexuelle Beziehung ein mit einem Mann oder einer Frau, also je nachdem jetzt, ob du Mann oder Frau bist, und du bist nicht verheiratet und du trennst dich hinterher von der Person. Das gibt eine ungemeine emotionale Bindung. Wenn du bloß guter Freund mit jemandem bist, ist was total anderes. Sobald dir körperlicher Aspekt dazukommt und gerade wenn es das erste Mal ist, weil Gott hat es so gemacht, dass wenn du das erste Mal eine sexuelle Beziehung zu einer anderen Person hast, und damit meine ich jetzt nicht nur zusammen schlafen, damit meine ich schon das Ganze sich hier eng umschlingen und da zusammen streicheln und was weiß ich alles, wenn du das machst, dann entsteht da eine ganz außergewöhnliche enge Beziehung, weil das eben so stark emotional körperlich ist. Und Gott will, dass diese enge Bindung nur für den Ehepartner ist, mit dem du auch zusammenlebst. Weil dann soll das auch helfen, meinetwegen mal Stress zu bewältigen, Streit zu bewältigen, näher zueinander zu kommen, dieses Exklusive der Ehe zu haben. Hast du das mit einer anderen Person, dann wird das mit dem Partner, den du hinterher heiratest, eine ganz andere Erfahrung sein. Du wirst das immer im Vergleich dazu haben. Es wird nie diese Intensität haben, wie es das erste Mal ist, wenn du da eine körperliche Beziehung zu einer anderen Person eingehst. Das sind jetzt aber logische Gründe, die stehen so nicht wörtlich in der Bibel. Nur damit will ich sagen, dass auch das, was wir in eigener Erfahrung sammeln können, unterstützt genau die biblische Aussage, dass man eben nicht mit Sexualität einfach rumspielen soll und auch nicht einfach willkürlich ausprobieren kann, ohne dass das nicht auch einschneidende spätere Folgen hat. In dem Moment ist das durchaus schön. Also manche haben auch den Eindruck, na ja, warum habe ich denn jetzt, wenn ich etwas Falsches tue, also der Verführung nachgehe, warum habe ich dabei kein schlechtes Gefühl? Ich bin doch Christ, habe ich doch den Heiligen Geist in mir. Da würde ich ja sagen, ja hey, in welcher Traumwelt lebst du denn? Das ist doch gerade das Problem mit der Sünde, dass sie Spaß macht. Würde Sünde keinen Spaß machen, wer würde sie tun? Du musst jetzt mit der Frau zusammenschlafen. Nein, ich will nicht, das ist so schlimm. Doch, du musst. Hey, das macht doch keiner. Du musst jetzt lügen. Nein, ich will die Wahrheit sagen. Doch, du musst. Ja, wer würde denn dann lügen? Wer würde dann lügen? Wer würde mit einer Frau zusammen schlafen, wenn das so wäre? Natürlich ist Sünde schön. Zumindest im ersten Moment. Das ist ja gerade das Problem der Sünde. Das Problem der Sünde ist, dass sie sich im ersten Moment gut anfühlt, bereichernd anfühlt. Dass wir den Eindruck haben, wenn wir es nicht tun, verpassen wir etwas. Dann verzichten wir irgendwo drauf und in Wirklichkeit wäre es doch so gut, das zu machen. Die Folgen der Sünde, die kommen erst später. Manchmal direkt, nachdem du was gemacht hast, manchmal erst längere Zeit später. Und hinterher, wenn man es bereut, kann man die Uhr eben nicht mehr zurückdrehen. Weil was du einmal gemacht hast, ja, das ist eben so geschehen. Denk an den ersten Sündenfall von Adam und Eva. Das war ja nichts mit Sex, aber das war mit dem, sie haben das Gebot übertreten, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Und in dem Moment fühlte sich das gut an. Aber schon kurze Zeit später merken sie, oh, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Unsere Beziehung zueinander, Mann und Frau, hat sich verändert. Plötzlich empfanden ja Scham voreinander. Die Beziehung zu Gott hat sich verändert. Sie schämten sich vor Gott. Und das kam danach. Aber erstmal steht dann, und es war so schön, die Frucht anzuschauen. Sie schmeckte so gut und so weiter und so weiter. Klar, Sünde ist erstmal verführerisch. Oder wenn ihr hinterher an David denkt, das wird uns ja im zweiten Samuel-Buch beschrieben, als der oben eines Nachts auf seinem Palast ist am Abend, nicht abends, und dann sieht er die Bathseba dort baden. Und dann, klar, dann ist so das Gefühl, was ihn mitreißt, boah, diese hübsche Frau, die möchte ich gerne haben. Und klar, die gehört dem Uriah, aber der Uriah ist weit weg, nicht? Die hole ich doch mal, das merkt ja keiner, und ich bin König, kann mir das leisten. Und erstmal hat er Spaß mit ihr. Ob sie auch Spaß mit ihm hat, das steht da nicht. Ne? Aber er hat Spaß mit ihr und denkt sich alles so. Und dann merkt man, oh, aber Folgen, sie ist schwanger. Und dann muss er noch den Uriah umbringen, ne? Um das zu vertuschen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann merken wir, das hat Folgen. Und das hat auch Folgen hinterher für den David in seiner weiteren Geschichte. Das Kind stirbt. Es gibt auch einen Fluch Gottes als Strafe dafür. Die Folge seiner Sünde ist der Mord an dem Uriah. Die Folge an seiner Sünde ist die Entfernung zu Gott, weil er Gott nicht mehr mit gutem Gewissen entgegentreten kann. Entfernt sich Gott von ihm und er sich von Gott. Das hat ja viele Folgen, lesen wir in der ganzen Geschichte, nicht nur eine. Und genauso ist, wenn wir uns auf die Verführung von Sünde einlassen, hat das immer Folgen für unser Leben. Das geht nicht einfach so vorbei. Und genau das müssen wir im Kopf haben. Wenn Sünde kommt, wenn Versuchung, Verführung kommt, dann vermittelt sie uns immer, du hast hier einen Gewinn, du hast irgendwas Positives, irgendwas Tolles, wenn du das machst. Und es wird sich auch erstmal toll anfühlen in den meisten Fällen. Aber dann manchmal schon kurze Zeit nachher und manchmal erst Jahre nachher merkst du, das war falsch, Gott hat recht gehabt. Nur dann wirst du mit den Folgen deines Handelns leben müssen und die sind manchmal richtig schwer zu ertragen. Und da ist es besser, sich vorher darauf zu verlassen, das, was Gott sagt, ist gut. Und das ist richtig, auch wenn die Leute in deiner Umgebung sagen, das sei schlecht. Eine Sache, die zum Beispiel heute ganz weit verbreitet ist, wenn ich noch einen kleinen Moment hier bei der Geschlechtlichkeitsfrage bleibe, ist diese Frage, es ist Gender. Kennt ihr vielleicht nicht Gender oder Gender Mainstreaming oder Gender Studies oder all solche Geschichten. Das ist heute ganz, ganz weit verbreitet. Gerade letzte Woche habe ich mit dem Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen gesprochen. Das ist ja eine freie theologische Ausbildungsstätte, die staatliche Anerkannte auch einen Abschluss bieten kann. Und da sagt er, jetzt haben sie bald wieder eine Akkreditierung besucht, nicht? Also der Wissenschaftsrat, der kommt dann. Und dann sagt er jedes Mal, die zweite Frage, die gestellt wird auf den ganzen Bögen ist, wie fern setzen sie Gender um? Also das heißt, damit du wissenschaftliche Anerkennung bekommst, die scheinbar die zweitwichtigste Frage ist, setzt du auch Gender um? Wo ich sage, hey, was sagt denn das über die Qualität einer theologischen Ausbildung aus? Und dann merkt ihr, das ist eine Ideologie heute. Die Leute, die am stärksten Gender in Frage stellen, sind übrigens Naturwissenschaftler. Manchmal denkt man sich, ja, das ist doch alles naturwissenschaftlich geregelt. Gar nicht. Ich kenne mehrere Leute, die im Bereich von Biologie, Medizin und so weiter promoviert haben, manche sogar die Professoren sind dabei, die riesigen Ärger bekommen, weil sie Gender kritisieren. Weil sie sagen, ist doch Blödsinn, ein Kind wird von vornherein als Junge oder Mädchen geboren, das können wir sogar wissenschaftlich nachweisen, aber nach Gender darf das nicht sein. So nach Gender ist es so, jeder wird neutral geboren und du suchst dir hinterher dein Geschlecht aus. Das, was du in dir fühlst, wenn du plötzlich fühlst, ich war doch schon immer ein Junge. dann bist du ein Junge. Wenn du sagst, ich bin schon immer ein Mädchen, ganz egal, was dein Körper sagt, egal, was deine Gene sagen, egal, was deine Eltern sagen, egal, was deine Vergangenheit sagen, du bist das, was du jetzt empfindest. Und das wird heute in Gender gesagt, in allen Ausbildungsstätten, in besonders Pädagogik, Psychologie und so weiter, Sozialpädagogik, in ganz, ganz vielen Bereichen, das sei Gender. Das, was du fühlst, das, was du sein willst, das ist das Authentische und Echte. Biblisch gesehen ist das vollkommen falsch. Und in anderen Bereichen des Lebens würde ja auch keiner so denken. Also wenn ich jetzt plötzlich sagen würde, ich habe schon immer gefühlt, dass ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, bin ich das deshalb auch? Also normalerweise würdet ihr mich wahrscheinlich entweder denken, ich mache einen Witz, oder ihr würdet mich irgendwo einweisen. Ich würde sagen, ja, da vorne, da gibt es jetzt eine Klinik und die kümmern sich um dich und da kannst du dann Präsident sein und so. Und, ja. Ja, aber wenn ich jetzt plötzlich herkomme und sage, ich bin eine Frau, dann müsst ihr das akzeptieren. Ich sage, hä, wieso denn das? Ja, warum? Wir glauben das heute, weil es uns in den letzten 20 Jahren so eingeredet worden ist. Da müssen wir doch sagen, ein Mann, der meint, eine Frau zu sein, hat einfach ein psychisches Problem. Und da müssen wir ihm helfen. Aber ein Mann, der meint, eine Frau zu sein, ist deshalb doch keine Frau. Und das sage ich jetzt gar nicht flapsig. Ich habe mit solchen Leuten in der Seelsorge zu tun gehabt. Ich habe auch mit Leuten zu tun gehabt, die sind Männer, meinen, sie seien Frauen, haben dann eine Geschlechtsumwandlung bekommen und sind nachher bei mir in der Seelsorge und sage, ja, ich bin aber immer noch keine Frau und ich werde immer noch nicht als Frau akzeptiert. Das sagen die nicht sofort nach der Geschlechtsumwandlung, sondern Jahre nachher. Da hatte ich einen Mann im Gespräch. Und dann fragt er mich, ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mich wieder zurückoperieren lassen als Mann? Könnt ihr mal überlegen, was würdet ihr dem seelsorgerlich empfehlen? Also erstmal, ist er jetzt eine Frau? Wenn er eine Frau ist, muss er sich wieder als Mann operieren oder ist das falsch? Muss er jetzt Frau bleiben? Oder und das ist ein Gläubiger, von dem ich jetzt rede, nicht irgendwie. Und dann merkt ihr, die Leute werden doch total verwirrt dabei. Denn eigentlich muss man sagen, du bist Mann oder Frau. Gott hat dich so gewollt und geschaffen. Und wenn du das nicht annehmen kannst, weil irgendwas falsch gelaufen ist in deiner sexuellen Entwicklung, dann muss man daran arbeiten. Und nicht daran arbeiten, dass dein Körper so umgemodelt wird, dass dir der Eindruck erweckt wird, du bist ein anderes Geschlecht. Übrigens, wenn jetzt ein Mann eine Geschlechtsumwandlung hat und Frau ist, dann würde ich dich jetzt mal fragen, wenn du diese Frau heiratest, was bist du denn dann?
Da bin ich überfragt.
Ja, gut. Ja, weil jetzt wäre die Frage, bist du dann vielleicht schwul? Weil das war ja ehemals ein Mann und jetzt hast du den ja als Frau geheiratet, also bist du dann vielleicht schwul? Oder? Oder was würdet ihr als Frau sagen, wenn ein Mann, der geschlechtsumgewandelt ist, zu euch in die Umkleide, in die Dusche kommt?
Boah, keine Ahnung. Ich will's mir nicht vorstellen.
Ja, willst du dir nicht vorstellen, ne? Weil das sind ja alle möglichen komischen Sachen. Da hatte jetzt neulich, glaube ich, jemand sogar geklagt, der irgendwie sowas durchsetzen wollte. Und die merken dann alle, dass sie auch von den Frauen nicht akzeptiert werden. Warum? Weil viele Frauen, die sehen den, okay, der hat jetzt auch ein bisschen Busen, lange Haare und so, aber eigentlich weißt du, der war bis vor ein paar Monaten noch ein Mann. Und jede einzelne Zelle in seinem Körper sagt auch noch, ich bin Mann. Das ist ja immer noch XY-Chromosom. Und sobald er seine Medikamente absetzt, wird er ja auch wieder männlich. Das heißt, was ist denn das jetzt? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Viele Männer würden den auch nicht heiraten wollen, nicht weil sie diskriminierend sind, sondern weil irgendwie, ja, das ist ja auch keine richtige Frau. Der hat ja auch keine Gebärmutter. Der wird auch nie ein Kind bekommen können. Der sieht bloß äußerlich aus wie eine Frau, weil er starke Medikamente nimmt. Hormone. Sobald er die Medikamente absetzt, zack, zack, verändert sich der ja wieder. Und dann merkst du, du bist dann einfach ein ganz anderes Wesen. Du bist eben ein Mann in einer Gestalt einer Frau. Du bist nicht Frau. Aber trotzdem soll man dich als Frau anerkennen. Und dann merken wir, wie viel Ideologie hinter diesem Gender-Mainstreaming steckt. Dass diese Leute ein Problem haben, das ist ganz offensichtlich. Dass man die nicht einfach auslachen soll, ist auch ganz offensichtlich. Man muss sich um diese Leute kümmern. Nur die Antwort ist, glaube ich, nicht, dass man einfach sagt, das, wie du dich fühlst, das bist du. Sondern da sind Sachen in der Prägung, die falsch gelaufen sind. Genauso gehört ja auch zum weiteren Bereich des Gender-Mainstreaming diese Frage mit der Homosexualität. Ist ja auch ein Bereich davon. Und es gibt viele Menschen, die als Männer oder eben als Frauen sich hingezogen fühlen zu einem Menschen gleichen Geschlechts. Und heutzutage erlebe ich auch in vielen christlichen Kreisen, dass dann ganz deutlich gesagt wird, ja, lass die doch. Und ich lasse sie ja auch, ich komme ja zu keinem hin und verbiete dem das, was soll das auch bringen? Aber zumindest als Christ sollten wir uns darüber klar sein, eigentlich ist es nicht das, was Gott will. Und zwar nicht, weil er speziell gegen Homosexualität ist, sondern Gott hat Sexualität erfunden. Und Gott hat sie erfunden als besondere Erfahrung zwischen Mann und Frau in der Treue und Liebe der Ehe. Dafür hat Gott Sexualität geschaffen und erfunden. Weder für Prostitution, noch für außereheliche Erfahrung, noch für Sex vor der Ehe und auch nicht für Sex mit Tieren, was im Alten Testament übrigens auch schon erwähnt wird. Die Bibel ist ganz modern. Sie redet auch von Inzest, auch dafür hat er es nicht erfunden. Nicht, dass der Vater mit der Tochter oder die Tochter mit der Mutter oder sonst was, sondern sagt Gott auch, nee, will ich auch nicht. Sondern da wird ganz deutlich gesagt, Gott hat Sexualität erfunden als besondere Bereicherung für Mann und Frau, die in Treue und Liebe in der Ehe zusammenleben. Manche haben eben sonst den Eindruck, Gott sei speziell gegen Homosexuelle. Und da wird der Eindruck erweckt, oh, wie unterdrückerisch und diskriminierend ist Gott. Das stimmt ja gar nicht. Gott sagt, dafür habe ich das geschaffen. Und alles, was außerhalb dieses Rahmens sexuell praktiziert wird, ist nicht das, wie ich es mir vorstelle und wie es sein soll. Da wird nicht eine Form herausgegriffen. Wie gesagt, im Alten Testament gibt es eine ganze Latte von Sachen. Da wird gesagt, nicht Inzest und nicht mit Kindern und nicht mit Tieren und nicht mit mehreren Partnern und nicht mit so und so. Da werden alle möglichen Sachen genannt, die es damals genauso gegeben hat wie heute, was sich Leute so vorgestellt haben. Da wird gesagt, nee, all das nicht, sondern Gott hat Sexualität gedacht für diese engere Beziehung in der Ehe. Dafür soll sie da sein. Und jetzt würde ich euch das sicher selbstverständlich empfehlen, wenn ihr mit jemandem zu tun habt, der homosexuell orientiert ist oder lesbisch orientiert ist, diskutiert mit den Leuten nicht endlos lange über Homosexualität oder lesbisch sein. Das bringt meistens gar nichts und ist auch nicht das Allerwichtigste im Leben. Weil mal ganz vereinfacht gesehen, wenn einer lesbisch ist und ungläubig ist, wo wird er die Ewigkeit verbringen? Ich dachte, das ist eine einfache Frage. Bitte? Nun, ist das schwierig? Wo es schön warm ist, also in Kenia. Nein, also ihr meint dann ja in der ewigen Verdammnis, ne? Ja, genau, sagt die Bibel deutlich. Einer, der heterosexuell ist und ungläubig, wo wird der die Ewigkeit verbringen? Ja, eben, genau da. Und da merken wir, manchmal sind Christen auch überspitzt. Sie schimpfen jetzt darauf, oh, homosexuell ist ganz besonders schlimm, als ob die jetzt irgendwie anders beurteilt würden als einer, der heterosexuell ist. Das Entscheidende bei Gott ist nicht deine sexuelle Orientierung. Das Entscheidende bei Gott ist, wie verhältst du dich ihm gegenüber? Hast du eine Beziehung zu Gott? Hast du Vergebung deiner Sünden? Und da spielt das Sexuelle erstmal die untergeordnete Rolle. Das finde ich manchmal auch ärgerlich in manchen Gemeinden, dass das so stark in den Vordergrund geschoben wird, als ob jemand mehr gerettet werden würde, wenn er seine sexuelle Orientierung verändert. Und das ist Quatsch. Das heißt, dass wir als erstes zu jemandem, der homosexuell ist oder lesbisch ist, sollten wir nicht sagen, verändere deine Sexualität. Erstmal kann der das meistens gar nicht, weil er so stark emotional daran gebunden ist. Sondern zuerst sollten wir sagen, lern Gott kennen. Fang ein neues Leben mit Jesus an. Und dann habe ich häufig erlebt, dass gerade wenn Menschen das tun, dann bekommen sie ja den Heiligen Geist und dann haben sie eine total andere Perspektive darauf. Dann haben sie nicht mehr den Eindruck, da will uns einer unterdrücken oder fertig machen oder so etwas, sondern sie merken plötzlich, Gott spricht zu ihnen. Sie merken auch manchmal, dass Gott Kraft gibt, Dinge zu verändern im eigenen Leben, was aus eigener Kraft gar nicht möglich ist. Deshalb würde ich auch sagen, da, das ist häufig sinnlos, darüber in erster Linie zu streiten, sondern das Entscheidende, und das wissen wir doch hoffentlich aus christlicher Sicht, ist nicht, ob wir heterosexuell oder homosexuell sind, sondern ob wir diese Verbindung zu Gott haben oder nicht. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch nicht nur, weil es der Zeitgeist so fordert, zu sagen, macht doch jeder, wie er will. Ich war da vor kurzem in einer christlichen Studentengruppe an der Uni, ich sage jetzt nicht wo und wie, aber da waren mehrere der Gläubigen, die mir gesagt haben, Herr Michael, was hast du jetzt gegen die Homosexuellen? Weil ich wurde da gefragt, da habe ich gesagt, eigentlich habe ich prinzipiell gar nichts gegen sie. Aber dann wurde gesagt, ja, denn die Homosexuellen sind doch noch viel sympathischer als die Heterosexuellen. Und die Partys der Homosexuellen sind die coolsten an der Uni, haben mir Christen gesagt. Und ich will sie gar nicht bestreiten, ich war ja nicht bei der Party, aber das ist ja nicht, deshalb ist ja nicht homosexuell richtig. Nur weil die Partys so toll sind. Kann ja sein, dass die tolle Partys feiern. Aber wenn ein Atheist tolle Partys feiert, ist ja der Atheismus auch noch nicht richtig. Und wenn ein Bankräuber tolle Partys feiert, weil er so viel Geld erbeutet hat, ist der Bankraub ja auch nicht richtig. Also das heißt, ob das moralisch richtig ist oder nicht, sagt ja gar nichts darüber aus, ob das coole Typen sind. Ja, homosexuell empfindende Menschen können cool sein. Lesbisch empfindende Menschen können cool sein. Das können richtig nette Menschen sein. Können auch ganz bösartige Menschen sein. Weil das ist ja nur die Frage der sexuellen Orientierung. Wir sollten den Menschen nicht reduzieren auf seine sexuelle Orientierung. Das ist nur ein Teil davon. Aber wir sollten auch nicht den Fehler begehen, weil alle Menschen jetzt sagen, du musst das einfach akzeptieren und jeder macht, wie er will. Deshalb sei das generell gut. Ich kann euch sagen, viele dieser Leute, die leiden daran. Bei manchen zeigt sich das Leiden ja auch, dass sie so überaggressiv sind. Dass sobald du sie nur darauf ansprichst, dann explodieren sie schon. Sie wollen dich dazu zwingen, dass du jeden noch segnest oder so. Da merkst du schon, dass sie ja gar keinen normalen Umgang damit. Viele wollen auch mit jedem darüber reden. Also wenn ich einen Menschen treffe, sage ich ihm nicht zuerst, übrigens, dass du weißt, ich bin heterosexuell. Aber bei Homosexuellen merke ich das ganz, ganz schnell. Du triffst sie und schon nach einer halben Stunde weißt du, dass sie homosexuell sind. Wo ich mir manchmal denke, hey, das ist ja eine Überempfindlichkeit. Da ist irgendwie da ist irgendwas schief, was da läuft. Und genau das ist, dass Leute leiden daran und sie sind meistens auch gar nicht glücklich. Deshalb brauchen sie so viel Zuspruch. Deshalb brauchen sie Zuspruch vom Staat und Zuspruch von den Gesetzen und das muss alles noch geregelt werden. Und da muss man sagen, hey, da stimmt irgendetwas nicht. Und das ist ein Problem. Aber da müssen wir Menschen helfen oder Hilfe anbieten zumindestens. Wir sollten weder darüber lachen noch spotten, sondern Hilfe anbieten und das Wesentliche eben die Beziehung zu Jesus Christus hinweisen. Jedenfalls die Bibel ist da ganz eindeutig. Heute ist es auch unter evangelikalen Christen Mode geworden. Da habe ich gerade neulich eine Stellungnahme gelesen von der Evangelischen Allianz, also die ja Zusammenschluss von evangelikalen Christen ist. Und dann haben sie geschrieben, ja, die Bibel lehnt Homosexualität ab, wie sie in der Zeit der Antike praktiziert worden ist. Dann sagt natürlich jeder, der es liest, aha, das bedeutet, heute ist Homosexualität anders. Und genau das soll auch vermittelt werden. Denn damals sei Homosexualität ja irgendwie anrüchig gewesen. Heute ist Homosexualität in Liebe und Treue. Was rein statistisch allerdings auch Quatsch ist, weil die Promiskuität, das heißt der Partnerwechsel, ist unter Homosexuellen ungefähr 20 Mal so groß wie unter Heterosexuellen. Also ganz dasselbe ist das auch noch nicht. Und selbst wenn ein Homosexueller sagt, er ist treu, dann kann ich dir Studien zeigen, da sagen Homosexuelle selbst, sie haben den Begriff der Treue umdefiniert. Weil wenn du mit einem Partner zusammen lebst, aber nebenher Sex mit anderen hast, bist du trotzdem treu, weil du lebst ja mit dem zusammen. Also von daher, da sind manche Sachen, die man noch klären muss. Ganz so einfach ist die Angelegenheit nicht. Aber da soll uns so etwas suggeriert werden. Und viele auch evangelikale Christen nehmen das auf und sagen plötzlich, das, was da in der Bibel steht, gilt aber plötzlich nur noch für das Zeit des Neuen Testaments. Dann wäre natürlich die nächste Frage für mich, ja, wenn Gott den Mord verbietet, dann heißt das auch nur den Mord in der Zeit des Neuen Testaments. Denn heute morden wir anders. Ja, stimmt ja auch, oder? Also wie viel hast du im Alten Testament, die mit der Pistole erschossen worden sind? Ja, keinen. Also ist heute doch Mord anders. Geht viel schneller, ist nicht mehr so schmerzhaft. Da merkst du, das ist natürlich sehr Quatsch. Homosexualität war damals genau dasselbe wie heute. Es gibt Studien aus der Spätantike, die zeigen, dass es auch da treue Partnerschaften gab. Es gab Leute, die jahrelange homosexuelle Beziehungen hatten und trotzdem sagt Paulus falsch. Beziehungsweise Gott durch Paulus. Also das heißt nicht damit zu tun, ob du nun treu bist oder nicht. Gott generell sagt, das ist nicht das Optimum, was er sich gedacht hat. Nicht so, wie Sexualität ausgelebt werden soll. Aber gut, bleiben wir mal nicht nur bei der Frage der Sexualität, weil das ist ja nicht die einzige Sache, wo wir verführt werden können, sondern kommen wir doch mal auf einen ganz anderen Bereich, und zwar den Bereich des Umgangs mit Medien. Relativ kurz, ich gebe euch jetzt mal 2 Minuten Zeit, dass du dich mit deinem Nachbarn beraten kannst und mir danach sagen kannst, wo kann es im Bereich der Medien Verführung geben heute? Ja, klar. 2 Minuten, ich schaue auf die Uhr, unterhalte ich mit deinem Nachbarn, danach reiche ich einigen Leuten das Mikrofon und dann möchte ich gerne eine Antwort wissen, inwiefern kann heute Verführung für Christen ausgehen vom Umgang mit Medien? Also jetzt mal Sex haben wir abgehakt im Moment und jetzt kommen wir mal zu dem Umgang mit Medien und danach will ich noch 1, 2 Punkte machen und dann will ich euch noch ein paar Tipps geben, wie ihr da hilfreich bestehen könnt, wenn ihr damit umgeht. Aber jetzt mal 2 Minuten, ich schaue auf die Uhr. Und dann möchte ich gerne ein paar Antworten. 2 Minuten, wie sieht das aus mit Medien? Wo können die Verführung bieten? Gut, 2 Minuten sind um und dann gehe ich hier mal durch die Reihe und möchte jetzt mal ein paar Stichworte von euch haben. Ihr müsst das nicht wahnsinnig lange erklären, aber also Medien, wo können Medien zur Verführung werden?
Sie können einen dazu versuchen, also Habsucht oder so, dass man halt
Dinge will, die man eigentlich nicht braucht oder ja.
Ja, vollkommen klar. Also ich bekomme jeden Tag irgendwie auf mein E-Mail-Konto oder sonst was Werbung für irgendwelches Zeug und meistens wissen die auch noch ziemlich genau, was mir gefallen würde. Weil das liegt ja daran, das wird ja alles ausgewertet von Google, alles, was du mal gesucht hast. Suchst du eine Urlaubsreise oder sonst irgendwas, dann werden ja immer Angebote darüber gegeben, sodass die mit der Zeit ein genaues Persönlichkeitsprofil bekommen und da werden dir die Sachen angeboten, die du irgendwo mal gesucht hast. Also bei manchen Sachen verstehe ich allerdings immer noch nicht, warum die mir geschickt werden, weil ich die nie gesucht habe, aber gut, manche Sachen dann schon. Und das kann dazu verführen, dass du dann eben auch Sachen kaufst und genau das ist ja das Ziel. Also eine Firma, die gerne Schuhe verkauft, die würden sich weniger schnell an mich wenden, eher an meine Frau, nicht? Mit der Internetseite. Aber weil sie gerne mal Schuhe kauft, dann ist das natürlich eine größere Versuchung. Wenn du jetzt nicht nur mal in den Markt gehen musst, also in den Schuhladen, sondern die werden dir direkt zu Hause angeboten. Also so kann dann du verführt werden, Zeit und Geld zu investieren für Sachen, die du bei klarem Verstand eigentlich gar nicht kaufen willst. Ja, was es sonst auch noch geben kann, gerade jetzt noch zum Übergang mit Partnerschaft fiel mir gerade ein. Also wir haben einen ganz guten Kontakt zu mehreren Asylbewerbern und einer der Asylbewerber, der ist hier schon seit 2 Jahren in Deutschland und der wünscht sich halt unbedingt eine Frau. Also, und dann ist es immer so, finde ich ganz interessant, wenn wir uns da mal unterhalten, da erzählt er auch mal, wie er da Leute kennengelernt hat. Und neulich war mal was ganz Lustiges passiert. Da ist er auf so ein Datingportal ins Internet gegangen. Und also der ist noch nicht gläubig, aber dabei, gläubig zu werden. Nicht? Also ist langsam dabei. Und dann hat er so eine Zuschrift bekommen von einer hübschen, jungen Frau, Ende 20. Und dann hat sie geschrieben, ja, komm doch heute Abend vorbei. Und dann lud sie ihn ein zum Essen. Und dann kam er dahin. Und dann klingelt er an der Tür und dann hat ihm so eine 65-jährige Frau geöffnet und er fragt sie, wo ist denn deine Tochter? Und da sagt er, ich habe gar keine Tochter. Und dann kommt heraus, diese Frau hat einfach ein Bild gepostet bei dieser Datingagentur von vor 30 Jahren, wie sie vor 30 Jahren aussah. Und jetzt hat sie ihn eingeladen, fand es eben ganz nett, so alleinstehend, wenn sie jetzt einen jungen, hübschen Asylbewerber hat, ne, da zu Hause. Und dann hat sie ihm sogar angeboten, ihn zu heiraten, ne, damit er Aufenthalt bekommt. Allerdings, er hat dann dankend abgelehnt. Ne. Also dann hat sie noch gesagt, also wenn es gar nicht anders geht, dann kannst du mich ja heiraten. Und dann hat er darauf geantwortet, hat gesagt, wenn gar nichts mehr geht, dann begehe ich lieber Selbstmord. Ja, gut. Aber wie gesagt, er ist nicht gläubig, ne? Er ist nicht gläubig und so, aber wann, also sowas kann auch im Internet passieren, ne? Das kann auch im Internet passieren. Du wirst verführt, irgendwelche komischen Beziehungen einzugehen und plötzlich kommt sowas heraus, ne? Also, deshalb pass auf, also manche Sachen, die da gezeigt werden, sind nicht ganz so echt, ja so. Ja, dann mache ich doch mal hier weiter. Was kann noch bei Verführung um neuen Medien hier so, wer mal hier einer von euch?
Wir hatten es auch von einfach PC-Spielen, Ego-Shootern und so, einfach auch wie viel Gewalt man heute im Fernsehen sieht und in den Filmspielen. Und dann steigt die Gewaltbereitschaft.
Ja, genau. Also hier Verführung, Versuchung von Computerspielen. Ne? Also du sagst jetzt Ego-Shooter und sowas hier. Genau, ja. Also das heißt, auch wenn einer dauernd solche Computerspiele spielt, dann bleibst du nicht derselbe Mensch, du veränderst dich. Du wirst auch merken, häufig werden diese Spiele erstmal gratis angeboten und wenn du dann bestimmte Zusatzfunktionen hast, dann musst du dazu bezahlen und so weiter und du steigst erst auf, wenn du endlos lange drin bist und viele Leute entwickeln geradezu eine Sucht. Im ersten Moment hast du den Eindruck, du herrschst darüber, ich habe ja meinen Spaß, indem ich jetzt irgendwelche Monster oder Aliens oder sonst was abgeschossen habe. Aber in Wirklichkeit ist es so, du wirst nach und nach dadurch gefangen genommen. Und dein Denken verändert sich auch. Man hat festgestellt, dass Leute, die es exzessiv betreiben, eben generell auch aggressiver reagieren im Alltag und so weiter, weil du ja darauf trainiert wirst. Also das heißt, das hat Auswirkungen, solche Sachen, nicht für den, der das mal eine Stunde macht. Aber wenn du jetzt merkst, du fängst damit an, um wirklich aufzusteigen und gute Leistungen zu haben, dann bist du plötzlich dabei, jeden Tag 3 Stunden und am Ende jeden Tag 5 Stunden oder jeden Tag 6 Stunden. Sobald du von der Arbeit kommst, dann zack, jetzt vor den. Und das machen übrigens nicht nur junge Leute. Ich habe in der Seelsorge Leute gehabt, wo dann eben Ehepaar in Seelsorge gekommen sind und die sind dann so Mitte, Ende 30 und dann sagt die Frau eben, mein Mann, immer am Abend sagt er nur noch ganz kurz und dann erst um 2 Uhr morgens ist er im Bett, weil er dann doch noch ein paar Aliens abschießen musste oder so. Und dann merkst du, das hat immense Auswirkungen. Nicht nur durch das, was man tut, sondern auch durch das, was man unterlässt. weil man ja während dieser Zeit keine anderen Sachen tun kann, die vielleicht viel, viel dringender wären. Und das ist eine Verführung. Die Verführung ist, du bist irgendwo wichtiger und toller, du hast auch Erfolgserlebnisse, weil du so viele Aliens gekillt hast. Im Alltag kommt dieses Gefühl, dieser Bedeutung, dieser Leistung, dieses Erfolges nicht so schnell und nicht so stark. Da hast du manche Tage, das ist einfach bloß dein Job und kommt gar nichts Besonderes und keiner klopft dir auf die Schulter. Und hier kommt vielmehr so dieses Selbstbewusstsein von den Freunden, mit denen du zusammen kämpfst, also bei World of Warcraft zum Beispiel, oder bei anderen, wo du alleine kämpfst und wo du eine Bestätigung hast. Und das kann eine Verführung sein, weil du nicht mehr ganz im realen Leben mit seinen Herausforderungen bist, sondern mehr in einer Traumwelt drin bist. Übrigens das, was ihr jetzt nicht genannt habt, ich bekomme auch immer wieder, das eine der Sachen, warum ich nicht weiß, warum ich das bekomme, da bekomme ich so Gratisangebote, wir schenken Ihnen 500 Euro gratis für Online-Roulette. Also ich habe nie Online-Roulette gespielt, auch sonst irgendwie kein Glücksspiel im Internet gemacht, aber trotzdem bekomme ich das ab und zu nochmal. Wofür soll das sein? Das soll dich verführen. Jetzt sollte der Eindruck erweckt werden, du bekommst 500 Euro geschenkt, wenn du jetzt da mitspielst. Wobei ihr euch alle hoffentlich vollkommen klar seid, das ist ja bloß das Anfixen. Ne? Das heißt, die wollen, dass du mitmachst und dann erstmal ein kleines bisschen gewinnst. Und am Ende ist das ja vollkommen klar, dafür sind ja diese Spiele entwickelt, am Ende zahlst du immer dazu. Es gibt keinen, der dadurch hinterher glücklich und zufrieden und reich wird. Und die, die dann auf den Internetseiten vorgestellt werden, das sind meistens Fakes. Aber was glaubt ihr, warum jemand so eine Internetseite betreibt? Damit ihr reich werdet, ja? Also manche glauben das ja wirklich. Manche glauben wirklich, da gibt es so großzügige Philanthropen, die im Internet Spiele machen, damit alle, die daran spielen, Millionäre werden. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Diese Spiele werden alle ausschließlich dadurch gemacht, weil man damit sehr, sehr gut und leicht Leute ausnehmen kann, bis aufs Hemd und ihr ganzes Geld loswerden. Dafür sind die da. Aber es ist eine Verführung. Und wir hatten zum Beispiel vor Jahren an der Bibelschule einen Schüler, der hat das dann gespielt, ist auch regelrecht süchtig geworden. Und dem haben wir nach einem Jahr gesagt, jetzt musst du die Ausbildung abschließen. Du musst das erstmal unter die Füße bekommen. Der hat in diesem einen Jahr Spielen 10.000 Euro, etwas über 10.000 Euro Schulden angehäuft. Nur durch Internet. Glücksspiele. Da muss man sagen, es geht so nicht. Du kannst nicht eine theologische Ausbildung machen, wenn du mit dieser Sache nicht in Ordnung kommst. Das musst du erstmal aufräumen. Musst du sagen, aufhören. Ich habe ihn jetzt vor ein paar Monaten wieder mal getroffen und er ist immer noch hängt daran. Und sein ganzes Leben geht nicht voran, weil er davon nicht loskommt. Das ist dann wie eine Sucht, der daran hängt. Da können Medien kaputt machen. Und hier sagt die Bibel ganz deutlich, dass die Liebe zum Mammon, du kannst nicht den Mammon liegen und Gott dienen. Also hier kommt ja neben dem Gebrauch des Internets dazu die Liebe zum Reichtum, der Traum davon, schnell reich zu werden. Und genau davon warnt die Bibel ganz deutlich. Lass dich nicht durch den Traum vom schnellen Reichtum einfangen, wird schon in Sprüchen gesagt und im Neuen Testament eben erst recht. Sondern da geht es vielmehr darauf, was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und schade nehme an seiner Seele, fragt Jesus zum Beispiel, ne? Oder wenn vom Geiz gesprochen wird, als der Wurzel allen Übels, also ganz, ganz besonders schlimm, als Geiz. Ne? Geiz heißt ja auch, ich bin wenig bereit wegzugeben, ich benutze alles nur für mich. Das ist dann auch Verführung des Reichtums. Und viele Leute denken heute so. Sie sagen, das, was ich verdiene, ist alles für mich. Und sie sehen nicht, dass die Bibel sagt, alles, was du verdienst und bekommst, hast du als Verwalter bekommen für die Sache Gottes. Manche meinen sich auch mit dem Zehnten freikaufen zu können, sozusagen, wenn ich Gott 10% meines Einkommens gebe, dann kann ich mit dem Rest anstellen, was ich will. Neutestamentbiblisch ist das gar nicht. Neutestamentbiblisch ist nämlich ganz klar, Gott gehört alles. Und klar, du kannst jetzt auch davon was benutzen, aber du bist für alles verantwortlich. Also wenn du mit den 90%, die übrig ist, Blödsinn machst, ja, dann ist das genauso Sünde und falsch. Das sollst du auch für Gott einsetzen. Denn Gott gehört doch dein ganzes Leben und nicht nur ein kleines bisschen. Und genauso geht das fürs Geld auch. Und das ist die Verführung unserer Zeit, die sagt, alles, was du verdienst, ist für dich. Gönn dir was. Also du bist es dir wert. Oder was weiß ich für Sprüche da. Keine biblischen. Die werden uns gesagt und die hören sich so gut an, weil wir sind so wichtig. Und ja, wir müssen doch auch dafür sorgen, dass wir glücklich sind. Und Gott verbietet doch nicht, dass wir glücklich sind. Stimmt alles. Aber unser glückliches Empfinden ist nicht das höchste Ziel Gottes. Das höchste Ziel ist, dass du geistlich wächst. Denn ob du hier auf der Erde ein paar Stunden mehr oder weniger glücklich bist, hat für die Ewigkeit ziemlich gegen null Relevanz. Ob du geistlich wächst, ob durch das, was du machst, anderen Leuten geholfen wird, das hat Auswirkungen in der Ewigkeit. Hey, jetzt habe ich doch nochmal, will ich nochmal sehen, was habt ihr noch so bei Internet, Medien so an Verführungen, die da stattfinden können? Bitteschön.
Wir hatten ein bisschen drüber geredet, einfach diese Ablenkung ja, vom eigentlichen Ziel, finde ich. Wenn ich erwarte, dass Gott mich versorgt in meinem Leben und genau, dass ich so durchs Leben gehen will, und dann sehe ich in den Medien eigentlich ständig nur das Gegenteil.
Ja. Die also entweder vor Augen malen können, wie Leute dann irgendwie wahnsinnig glücklich sind, die ganz gottlos sind, oder manchmal, was ich noch alles brauche, um glücklich werden zu können, und dann ganz vergesse, dass das Glück eben nicht nur an der Menge des Besitzes oder Einkommens oder so weiter liegt. Und gerade das will Gott ja deutlich machen. Also da können gerade Medien auch sehr stark solche Sehnsüchte wecken, solche Gier wecken oder sonst welche Sachen, unzufrieden machen mit all dem, was wir haben. Ja. Und was sonst noch so hier, was meint ihr?
Es raubt Zeit.
Oh ja, ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also wenn ich schon gesagt habe, wenn du jeden Tag 5-6 Stunden spielst, ja, hey, da kannst du ganz, ganz viele Sachen nicht mehr machen. Ich habe schon Leute erlebt, die sagen mir, hey Michael, ich kann in der Gemeinde nicht mitarbeiten, ich habe gar keine Zeit. Und dann lerne ich sie näher kennen und dann merke ich, dass sie jeden Tag stundenlang im Internet sind. Und das muss nicht Computerspiel sein, du kannst auch stundenlang bei Facebook Einträge machen. Nicht, wenn du viele Freunde hast, dann kannst du den ganzen Tag Likes und Dislikes und Kommentare, und der ganze Tag ist vorbei. Keine, ist es nicht wirklich was passiert. Du hast auch nicht wirklich was verändert. Du kannst auch jeden Tag von dir 10 Selfies machen und reinstellen und dann darauf hoffen, dass jeder die toll findet und so. Nicht? Und das kostet viel Zeit. Nebenher ist auch etwas Eitelkeit, von der die Bibel sagt, dass die nicht unbedingt nur erstrebenswert ist. Nicht? Also, ja, eben, das ist dann auch Zeitfressen. Und andere wichtige Sachen, die Gott eigentlich von uns will, bleiben auf der Strecke. Also hier Prioritäten setzen, heißt das dann im Umgang mit Medien. Das heißt ja nicht, dass Facebook generell schlecht ist. Das heißt auch nicht, dass Computerspiele generell schlecht sind, sondern es kommt darauf an, welchen Stellenwert haben die im Leben? Wie stark lassen wir von ihnen prägen? Wie stark bestimme ich noch, wo ich das einsetze und eine Grenze setze? Oder wie stark bestimmen die mich? Wie stark fördern die meinen Glauben oder wie stark schädigen meinen Glauben? Und das sind viele Leute, die auch als Christen nicht bereit sind, diese Fragen ehrlich zu beantworten, weil sie wüssten, wenn sie sie beantworten, müssten sie am Leben etwas verändern. Aber genau das erwartet Gott von uns auch, dass wir bereit zur Veränderung sind, dass wir nicht einfach genauso sind wie jeder, der nicht gläubig ist und so dahin lebt. Ja. Und jetzt hier, wen frage ich denn nochmal, wie sieht das bei euch aus?
Wir haben noch Werbung und sowas gesagt oder schlechte Filme.
Was sind schlechte Filme zum Beispiel? Kannst du uns ein paar empfehlen?
Keine Ahnung. Da, wo halt viel Gewalt vorkommt und so.
Genau, also wobei Gewalt ist überwiegend, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, überwiegend dann die Herausforderung bei den Männern. Nicht? Also rein statistisch gesehen, Männer mögen mehr Action, Thriller und so weiter, alles sowas. Nicht? Frauen haben ihre Versuchbarkeit eher bei den Romanzen. Also eher bei den Filmen, wo die großen Liebesgeschichten sind, wo man da dahin schmilzt. So, das mögen eher dann Frauen. Männer bekommen manchmal zu viel, besonders bei diesem Film da von Nicolas Bartsch oder so heißt der, glaube ich. Also wo dann die Männer, wo du denkst, ah, was ist das für ein Mann hier? Die Frau, die ist ganz eklig und er liegt immer noch vor Knien auf ihr und betet sie an und sagt, ja, ich verzeihe dir alles und ich mache alles für dich und darf ich dir noch etwas bringen? Also wo ja jeder reale Mann schwach abschneidet, aber das wird ja gerade gemacht für Frauen, weil das ist das, was Frauen sich im tiefsten Herzen sehnen. Nur die realen Partnerschaften gehen dann meistens dabei baden. Weil wenn du als verheiratete Frau dir sowas anschaust, würde ich sagen, tu das in keinem Fall. Also meine Frau hat sich einmal so einen angeschaut und ich war hinterher richtig stolz auf sie, als sie gesagt haben, das ist ja viel zu kitschig, das will ich nicht anschauen. Ich gesagt, bravo, gut, ne, einverstanden und so. Ja, sonst ist ja eben das Problem, sonst schneide ich ja auch immer schlecht ab und ja nicht nur egoistisch für mich, das macht ja auch die Ehe unglücklich. Wenn du dauernd vergleichst, mein Mann ist nicht so toll und der verdient nicht so viel Geld und der bringt nicht jeden Morgen das Frühstück ans Bett und sagt, Schatzi von hier und Schatzi von da und so und ja, also ein bisschen realistisch, da können, das ist für Frauen manchmal das Problem bei Filmen und so, dass du dann eben solche Sachen hast, die also nicht nur Gewaltdarstellung sind, sondern die eben ein falsches Bild vermitteln und man dieses falsche Bild mit der Realität verwechselt und dann natürlich jede Partnerschaft schlecht abschneiden muss. Also wir merken, auch bei Medien will Gott, dass wir sie gebrauchen nach den Maßstäben, die wir in der Bibel finden. Also mit der Zeiteinteilung, mit der Geldeinteilung, was brauchen wir nicht, wie wir mit Partnerschaftsvorstellungen umgehen. Übrigens auch eine wichtige Sache, da spreche ich immer wieder mit Leuten. Viele Leute haben dann ein Problem, weil es im Internet so leicht ist zu kommentieren, dass sie häufig nicht christlich kommentieren. Was meine ich damit? Dass sie häufig total übertreiben im Positiven oder im Negativen. Ich kenne manche Christen, die richtig vom Leder ziehen können, wenn das im Internet der Fall ist, weil du siehst den anderen, der nicht wieder in Tränen ausbricht oder so, ne? Und manchmal ist das hinterher peinlich. Und da muss man auch sein, auch als Christ bist du verantwortlich für das, was du sagst, auch im Internet. Und wenn du Sachen sagst, die unwahr sind oder polemisch sind oder verletzend sind, bist du auch für die verantwortlich, was du da machst. Und das können Kommentare in Facebook sein oder bei YouTube sein oder sonst irgendwie etwas. Und wenn ihr euch das mal durchlest, dann wisst ihr, das sind ganz häufig ziemlich eher verletzende Aussagen von allen möglichen Leuten und leider auch von manchmal von Christen. Und auch das kann eine Verführung sein, weil es so leicht und so schnell ist und weil der andere das ja auch macht, dass man es dann ebenfalls tut und nicht mehr die Maßstäbe ansetzt, die die Bibel uns sagt, dass wir überprüfen müssen, was wir sagen, dass wir eben also nur wahrhaftige Sachen sagen, dass auch unsere Worte von Liebe gekennzeichnet sein sollen, selbst unseren Gegnern gegenüber, die uns nerven. Das geht manchmal unter, aber da sollten wir auch als Christen erkennbar sein, wie wir kommentieren. Also, das waren jetzt ein paar Punkte und ich möchte abschließen damit mit ein paar wenigen Tipps. Was können wir denn jetzt tun bei der Verführung, wenn wir da drin sind? Und Tipp Nummer eins ist, was unabdingbar ist, lass dich prägen vom Wort Gottes. Wenn du nämlich nicht vom Wort Gottes geprägt bist, dann kannst du dem Zeitgeist nichts entgegensetzen. Dann hast du nur die Sachen, die dir immer wieder vorgekaut werden, das sei normal und das sei gut. Um eine Entscheidung treffen zu können, ist das richtig oder ist das nicht richtig, brauchst du einen Vergleich. Und dieser Vergleich ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Also das heißt, du musst dich immer wieder der Prägung der Bibel aussetzen, um dann überhaupt zu wissen, was Gott darüber denkt und sagt. Wie ich das hier einleitend gesagt habe, dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, die Bibel sagt doch gar nichts darüber, wie es Sex vor der Ehe ist. Ja eben, wenn ich mich mit der Bibel nicht auseinandersetze, wenn ich nicht offen dafür bin, mich davon prägen zu lassen, ja dann kann ich gar nicht entscheiden. Dann entscheide ich nur, ich mache so wie alle anderen. Wenn ich entscheiden kann zwischen verschiedenen Optionen, dann muss ich die anderen Optionen kennen. Also das heißt, ich muss mich vom Wort Gottes prägen lassen, um zu wissen, was Gott eigentlich als richtig ansieht und als falsch ansieht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich muss mich nach Möglichkeit in der Nähe Gottes aufhalten. Weil immer wenn Verführung kommt, ist das ja auch eine geistliche Auseinandersetzung. Und dann muss ich in der Nähe Gottes sein, weil Gott mir Kraft geben kann, das Richtige zu tun, selbst dann, wenn meine Emotionen in eine vollkommen andere Richtung gehen. Also das heißt, wenn du jetzt frisch verliebt bist und du bist ganz alleine mit deiner Freundin und ihr sitzt eng umschlungen nebeneinander und habt eine schöne Kerze vor euch und ihr seht euch tief in die Augen und so, ja, dann braucht es auch die Kraft Gottes, hier mal Nein zu sagen, damit man nicht noch weiter und weiter und weiter und weiter geht. Also das heißt, Nähe zu Gott. Zweitens ist, wir brauchen dann die Weisheit, Situationen, in denen wir besonders anfällig sind für Verführung, zu meiden. Ist ja auch klar. Also einer, der alkoholabhängig ist, sollte nicht unbedingt die Wohnung direkt über dem Schnapsladen mieten. Ne? Also dass er immer schon den Geruch hat. Dann, und jeden Morgen, wenn er hinkommt, geht er am Schnapsladen vorbei. Ja, dann sollte man vielleicht eher in eine andere Straße ziehen, wo man dann nicht immer da vorbeikommt. Und genauso ist, wenn du eben merkst, also ich erinnere mich an ein Pärchen, was ich vor ein paar Jahren verheiratet habe, und die hatte ich Ehevorbereitung. Und einmal bei der Ehevorbereitung, dann kamen sie eben und haben gesagt, Michael, oh, wir sind zu weit gegangen. Wir waren dann zusammen im Bett. Ja, da mussten wir das auch klären. Und woher kam das? Ja, die haben eben nicht geachtet, dass sie sich so sympathisch waren, dass das Händchen halten schnell zu mehr fühlt. Und wenn keiner dabei ist, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ja, eben, das ist klar. Also wenn du merkst, das zieht dich immer mehr hin, dann musst du nicht das noch begünstigen. Dann musst du sagen, Schnitt, jetzt treffe ich mich nur noch, wenn andere dabei sind oder noch in der Öffentlichkeit oder sonst irgendwas. Du musst also sehen, dass Situationen, die das noch befördern, dass du etwas tust, von dem du weißt, dass es nicht richtig ist, die nach Möglichkeit vermeiden. Also Maßstäbe Gottes kennen, die Nähe zu Gott suchen, damit du Kraft von Gott bekommst, Nein zu sagen, wenn da irgendwas passiert. Situationen, in denen du besonders verführbar bist, möglichst zu meiden, also da einen Bogen drum zu machen. Und vierter Punkt ist, fülle deine Zeit möglichst mit den Sachen, von denen du weißt, dass sie gut und richtig sind. Das ist viel befriedigender, wenn du abends im Bett liegst und du sagen kannst, boah, das war ein richtig toller Tag, richtig, oh boah, da habe ich das und das machen können. Das tut dir gut, tut anderen gut. Hier gilt das Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wenn du nur zu Hause rumhängst und sagst, wozu habe ich jetzt gerade Lust? Und dann hörst du, ja, das, wozu du Lust hast, ist nicht immer automatisch das Beste für dich und für alle anderen, sondern plan dein Leben bewusst in der Entscheidung von dem, was du weißt, was heute richtig und gut wäre. Und umso mehr du das tust, umso weniger werden diese Zeiten kommen, wo du einfach bloß rumhängst und aus dem Grund, weil dir nichts Besseres einfällt, auch irgendwelche Sachen machst, die aus deiner Sicht eigentlich gar nicht gut sind. Wenn du mit Aussagen des Zeitgeistes konfrontiert wirst, dann versuche sie auch mal zu vergleichen, rational und theologisch zu vergleichen mit Aussagen der Bibel. Schaust du einen Film an, dann lass nicht einfach den romantischen Film auf dich wirken und sagen, ah, welch ein schönes Gefühl und hoffentlich wird mein Mann auch mal so oder hoffentlich werde ich mal genauso wie dieser Kämpfer so und so oder genauso gut Karate oder sowas machen wie der, sondern versuch doch mal zu überprüfen, was würde Gott dazu sagen oder Jesus, wenn er jetzt dabei wäre, den anschaue. Das ist zwar manchmal frustrierend, weil du am Ende rausbekommen würdest, Jesus wäre gar nicht so glücklich über diesen Film, aber das tut uns gut, damit wir lernen zu denken, wie Jesus denkt. Und vielleicht das nächste Mal sagen, naja, dann schaue ich mir mal was anderes an, was etwas mehr dem entspricht, wo ich positiv motiviert werde, das Richtige zu tun oder zu denken. Also auch hier in Situation versuche sie zu bewerten, indem du nicht nur sie auf dich wirken lässt, sondern damit zu vergleichen, was sagt Gott darüber oder wie würde Jesus sich dabei fühlen. Wenn du merkst, du hast was falsch gemacht, weil du verführt worden bist, ganz wichtiger Tipp, bleib nicht liegen, sondern bekenne Jesus, was du falsch gemacht hast, bitte um Vergebung und ja, mach weiter. Natürlich nicht mit dem Falschen, sondern mach weiter, indem du da kämpfst und dich verändern lässt. Denn das Schlimmste, was du tun kannst, ist aus Scham oder sonst was, Gewohnheit, einfach das Falsche weiterzumachen, weil dann wird ihr Problem nur noch viel größer, sondern komm zu Jesus und lass dich da erneuern, denn dann wird Gott dir vergeben, das hat er ja versprochen, und dann wird er dir einen neuen Anfang geben, dann gibt es eine neue Chance, jetzt wieder das Richtige zu tun und du kannst dann weitermachen. Ja, und an der Stelle mache ich jetzt Schluss, weil die Zeit hier abgelaufen ist und sonst wollt ihr wahrscheinlich auch bald noch hier so Abendessen und so weiter, nicht? Also ich mache jetzt mal Schluss, indem ich gerne mit euch zusammen bete. Also, ihr dürft gerne dazu aufstehen und ich bete mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass hier heute viele Geschwister von mir sind und Kinder von dir sind. Danke für alle diejenigen, die hier als Brüder und Schwestern sind, die dich kennen, die ein Leben mit dir begonnen haben, die eine Verbindung zu dir haben und die auch mit dir leben wollen. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst. In dieser Situation, wo vielfältige Verführung für den Kopf und für unser Gefühl und für unser Alltagsleben sind, wo viele Maßstäbe sind in der Zeit, in der wir leben, die gar nicht mit dem übereinstimmen, was du als gut und richtig ansiehst, gib du uns da Weisheit und Einsicht, dass wir erkennen können, was für uns richtig und gut ist und auch für andere Menschen. Und gib du uns dann auch die Kraft, das zu tun, da wo wir alleine zu schwach sind und da wo wir alleine eher sehen, dass diese Verführung so bereichernd wäre, so schön wäre, sich so gut anfühlt, öffnet uns die Augen über die Auswirkungen, die das hat und darüber, dass es eben aus deiner Sicht nicht okay ist, und zwar, weil es auch für uns schädlich ist. Gib du uns da Einsicht und Weisheit und Kraft, dass wir dem widerstehen können. Lass du uns Vorbilder sein in einer Umgebung, die eher deine Maßstäbe über Bord geworfen hat, dass wir Menschen mit Überzeugungen begegnen können, wo sie nicht merken, das ist bloß das kleinkarierte Verbieten, sondern dass wir etwas Besseres anzubieten haben. Etwas, was auf Dauer sich wirklich bewährt und nicht nur kurzfristig die Gefühle befriedigt. Gib du uns da diese Möglichkeit und benutze du das, wie wir leben, für andere Menschen, dass sie darauf aufmerksam werden. Gib du uns einen klaren Sinn im Umgang mit Medien, im Umgang mit Freundschaft und Sexualität, mit dem Gender, im Umgang mit Eigentum, mit Besitz, mit Reichtum, mit Geld, im Umgang mit unserer Zeit und mit unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass wir dir zur Ehre leben, nicht nur einfach dahin leben, wie viele andere es tun, sondern so, dass es dir Ehre macht, dass Leute darauf aufmerksam werden, dass wir dir ähnlicher werden. Wir wollen das, auch wenn häufig das schwierig ist und wenn wir häufig merken, dass da die Umgebung uns stark prägt in unserem Denken und Wahrnehmen. Hilf du uns, dass wir dem was entgegensetzen können. Danke, dass wir da nicht alleine sind, sondern du uns durch den Heiligen Geist und dein Wort hilfst, die richtigen Maßstäbe zu erkennen und das Richtige zu tun. Amen. Amen. Das, was ich hier auch noch gerne mal tue, ich habe euch ja hier hingewiesen, nicht? Also falls ihr das mitnehmen wollt, könnt ihr das gerne mitnehmen. Parteien und Yoga war da was drin. Hier habe ich ein paar meines Buches über Gender. Also wenn ihr euch interessiert, was das mit dem Gender Mainstream auf sich hat und was die Bibel dazu sagt, könnt ihr euch hier gerne bedienen. Und heute verschenke ich hier sogar diese Exemplare, die hier vorne liegen. Also dieses hier über Gender, diese Bücher hier, wenn das jemand lesen will und sich damit nicht auseinandersetzen will. Neben dem Buch, was ich dann heute Morgen vorgestellt habe, möchte ich auch noch auf dieses hinweisen, Helden des Glaubens. Wenn ihr mal euch interessiert für Biografien, für Lebensgeschichten von Leuten, die echt gelebt haben und Christen waren und Großes geleistet haben. Einem Luther, einem Zwingli, einem Spurgeon oder einem Gründer der Heilsarmee, William Booth oder Billy Graham oder solche Leute. Also 33 Personen, die ich kurz vorstelle und dann immer dabei nenne, inwiefern die auch uns etwas zu sagen haben. Wo es ein Vorbild, eine Herausforderung sein kann für unser Leben, dann empfehle ich euch das. 33 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte. Falls ihr das mitnehmen wollt, solltet ihr mir dafür 10 Euro dalassen. Falls ihr noch weitere Fragen habt zu dem Thema jetzt oder konkret wissen wollt, wie die Bibel das oder das bewertet oder einfach mal beten wollt, kommt auch auf mich zu. Wir haben ja jetzt eine kleine Pause bis dann heute zur Abendstunde. Also dann geht nicht einfach so nach Hause, sondern wir versuchen das zu klären. Also dann lasst uns miteinander reden. Wenn euch die Bücher interessieren, könnt ihr die mitnehmen. Und wenn ihr was bezahlen wollt, legt das Geld einfach hier hin.